rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tusky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 267 unseres Podcasts. Und wir reden heute über ein, ja, weiß nicht, fast schon legendäres Spiel vielleicht in naher Zukunft. Wir reden über das 3:3 des VfB bei Borussia Dortmund am vergangenen 11. Bundesligaspieltag. Dortmund gegen Stuttgart. Es ist und bleibt ein Spektakel. Diesmal mit einer Punkteteilung. Die letzten Male haben wir immer gewonnen und diesmal müssen wir uns die Punkte eben teilen nach dem 3:3. Und ich begrüße ganz herzlich zum dritten Mal in unserem Podcast zu Gast den Nick, seines Zeichens Fan der Borussia und bei Twitter nicht mehr zu finden, aber bei Blue Sky zu finden unter Any Given Weekend. Ich glaube, der Blog heißt genauso. Hi Nick.
Hallo zusammen. Wie du gesagt hast, auf Any Given Weekend .wordpress.com, das ist mein Blog, ist gerade ein bisschen, die Frequenz ein bisschen niedriger als normal, aber das geht auf jeden Fall weiter und ansonsten auf Blue Sky, wie du gesagt hast, bin ich auch zu finden.
Ja, sehr schön. Du bist, wie ich sagte, schon zum dritten Mal da. Du warst das letzte Mal in der Folge 215 im April 2024. Waren 1:0 Sieg des VfB in Dortund. Das war in der unserer Vizemeistersaison und in der Hinrunde, als wir 2:1 zu Hause gewonnen haben, warst du auch dabei. Und jetzt zum ersten Mal, wo du dabei bist und es unentschieden ist. Diesmal was anderes. Ich begrüße natürlich noch außerdem an meiner Seite den Yannick. Hi.
Servus, guten Abend.
Und den Andreas, grüß dich.
Schönen Abend.
Genau, ja, Nick, du hast dich ja quasi eigentlich schon vorgestellt. Wer noch eine ausführlichere Vorstellung vom Nick hören will, der kann nochmal in seinem Podcatcher zurückscrollen. Deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt mal ein in die aktuellen Themen. Es war ja Länderspielpause, deswegen haben sich ein paar Themen angesammelt. Sind teilweise reine VfB-Themen. Ich denke mal, zu anderen Themen hast du sicherlich auch eine Meinung, Nick. Und dann reden wir über das Spiel. Zunächst mal zu unseren Nationalspielern. Nico Nartey kam leider nicht zum Einsatz, als Schottland, beziehungsweise als Dänemark spektakulär in die Playoffs ausschied, sozusagen. Schottland qualifizierte sich direkt. Luka Jacques musste wieder abreisen zwischendurch, weil er doch noch nicht so fit war, wie man dachte. Alex Nübel und Jamie Leveling qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft mit Deutschland. Allerdings nur Jamie Leveling konnte seinen Teil dazu beitragen, wurde gegen Luxemburg in der 78. Minute eingewechselt. Bilal Elkanous hat 2 Testspiele bestritten, 1:0 gegen Mosambik und 4:0 gegen Uganda. Gegen Mosambik wurde eingewechselt, gegen Uganda ebenfalls und dann traf er noch zum 4:0. Atakan Karazor hat sein Debüt gegeben für die Türkei, wurde beides mal in der Schlussphase eingewechselt, also zuerst gegen Bulgarien mit 2:0 und dann beim 2:2 in Spanien. Jovan Milosevic ist zwar verliehen, aber nichtsdestotrotz eigentlich einer unserer Spieler, der hat sein Debüt für die serbische Nationalmannschaft gefeiert, der hat ja bisher eigentlich auch U21 gespielt, mit 2:1 gegen Lettland wurde er in der 80. Minute eingewechselt, dann Dennis Seim und Finjelic natürlich für die U21. Haben beim 6:0 gegen Malta und beim 2:0 in Georgien. Seim hat nur gegen Georgien gespielt, im anderen Spiel hat dann Backhaus gespielt, glaube ich, und Jelic dann eben gegen Malta nach 66 Minuten eingewechselt, gegen Georgien durchgespielt. Cema saß beim 7:0 gegen San Marino auf der Bank, beim 2:0 in Rumänien wurde nach 74 Minuten ausgewechselt. Lazar Jovanovic schoss ein Tor gegen Tschechien in Testspielen für die U21. Und Noah Darwig, Max Herbert und Laurin Ulrich, der ja auch ausgeliehen ist, Laurin Ulrich, haben für Deutschlands U20 gespielt. 6:0 gegen Rumänien, 5:0 gegen Italien. Und genau, soweit die Bilanz unserer Nationalspieler. Yannick weiß, glaube ich, nicht so überraschend, was die Einsatzzeiten angeht. Wir hatten ja diesmal relativ viele Spieler, die in Stuttgart geblieben sind, gerade deutsche Spieler. Hat uns, glaube ich, auch ganz gut getan, oder?
Ja, das ist richtig. Also klar, mich freut es eigentlich immer für jeden, der für sein Land auch spielen kann, weil das ist für die Jungs natürlich was ganz Besonderes. Und die Jungs können natürlich auch, um mal die positiven Seiten so ein bisschen hervorzuheben, können natürlich auch mit einem Erfolgserlebnis dann wieder zurückkehren, wie jetzt zum Beispiel Jamie Leveling und Alex Nübel oder auch Elkanous, der sich ja schon weit vorher qualifiziert hat. Von daher, ich ich sehe es immer von beiden Seiten. Klar bin ich auch froh um jeden, wenn ich es aus der VfB-Sicht sehe, der dann hier ist, der dann einfach der Mannschaft die Länderspielpause nutzen kann und sich nicht dann unnötig da belastet oder gar in Gefahr gibt, wie jetzt bei Jaquez. Da hatte ich wirklich ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Wenn der jetzt spielt, und für die Schweizer ging es ja, glaube ich, auch noch ein bisschen um was, hätte ich jetzt nicht so cool gefunden. Von daher alles okay, alles gut. Ich hoffe, wir sehen nächstes Jahr bei der WM einige vom VfB. Da bin ich auch überzeugt davon, auch bei der deutschen Nationalmannschaft, weil das ja ein großes Thema jetzt auch war, auch heute wieder mit einem Bericht im Kicker.
Ja, ja. Würde sich ein paar anbieten, vor allem so ein Stürmer so. Aber schauen wir mal. Ja, genau. Ein weiteres Thema, was in der Länderspielpause bekannt gegeben wurde, ist, dass die VfB-Frauen zum ersten Mal auf der großen Bühne auftreten werden, und zwar entweder am 21. oder am 22. März. Das hängt ein bisschen davon ab, wann der VfB, ob der VfB im Europa League Achtelfinale ist, das dann, glaube ich, steht und dann entsprechend Donnerstag spielen würde, und dann das nächste Spiel, das Auswärtsspiel in Augsburg, dann am 22. März wäre, dann würden die Frauen am 21. spielen. Falls nicht, wird es getauscht. Ja, und das ist schon wie lange gibt es das, die Frauenmannschaft? 4-5 Jahre, sie kämpfen gerade, man hat es ja jetzt am Wochenende gesehen, reden wir später auch noch drüber, sie kämpfen eindrucksvoll um den Aufstieg in die Bundesliga, und das ist natürlich schon eine Bühne. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute dann kommen. Ich habe mir schon 2 Tickets gesichert, und zur Seite kann ich der Kurve ganz unten, erste Reihe, mit meiner Tochter. Und ich bin mal gespannt, weil die waren auch sehr günstig, die Tickets. Klar, man will natürlich auch das Stadion voll kriegen. Andreas, was meinst du, wie voll wird das Stadion? Was wird das vielleicht auch dem Frauenfußball beim VfB nochmal einen größeren Push geben?
Ich denke, ja, also, dass das ein bisschen mehr Werbung ist für die VfB-Frauen. Ob das Stadion voll ist, glaube ich nicht, weil ich glaube, gegen die Tribüne und unter Türkheimer Kurve wurden gar nicht erst zu Verkauf angeboten.
Noch nicht, ja, genau. Ja.
Die Cannstatter Kurve und die Haupttribüne, insofern denke ich, das wird wie so ein Testspiel Atmosphäre vom VfB sein. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ein Meilenstein. Ich freue mich sehr für die Frauen. Ist auch besser, so im Neckarstadion zu spielen, anstatt da wieder in Obertürkheim, das echt schlecht zu erreichen ist, finde ich.
Mhm. Gut, aktuell spielen sie ja beim PSV.
Ah, stimmt.
Ja.
Vergessen. Ja. Jedenfalls, es freut mich für Sie, und ich hoffe, dass wir dann gegen Mainz den Aufstieg schon feiern können.
Ja, ich könnte ein bisschen früh sein, aber ja. Genau, wir kommen nachher noch auf das Spiel gegen Bochum. Da ist auf jeden Fall, sind sie auf jeden Fall auf einem guten Weg. Nick, der BVB hat ja auch seit einer Weile eine Frauenmannschaft, die haben, glaube ich, relativ weit unten angefangen. Nicht so wie wir. Wir haben uns ja quasi vom VfB Obertürkheim den Regionalliga-Platz übernommen. Also ganz RB Leipzig mäßig und sind ein bisschen höher eingestiegen. Welche Liga, weißt du, in welcher Liga die gerade spielen?
Soweit ich weiß, sind sie in der vierten. Das heißt, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Landesliga.
Müsste Oberliga dann sein.
Oder Oberliga.
Müsste Oberliga sein.
Die überall gleich sind, ja. Ja. Genau, aber die haben tatsächlich ganz unten angefangen. Das muss dann Kreisliga gewesen sein. Sind jetzt durchweg aufgestiegen. Ich fand es voll unterstützenswert, so den Weg. Fand es auch gut, dass sie es so gemacht haben. Und es geht ja Jahr für Jahr aufwärts. Mhm. Und ja, ich bin gespannt. Sehen wir uns bald in der Bundesliga hoffentlich.
Ja, hoffentlich. Es gab ja auch, glaube ich, war das die Saison, das Derby gegen Schalke?
Ja, richtig. Ja. Das war, ich habe es nicht live gesehen, aber ich war natürlich über das Ergebnis erfreut.
Ja, das fand dann, glaube ich, auch im Parkstadion statt, oder? Im alten, habe ich es richtig in Erinnerung?
Ich glaube, ja. Ja,
ja genau.
Bin ich 100%ig sicher.
Ja, ja gut, dann kann es ja nicht mehr allzu lange dauern, wenn die BVB-Frauen so weitermachen, bis sie dann auch mal im Signal Iduna Park spielen. Das ist natürlich, also wir im VfB, das eine fast 80.000, wie viel gehen rein? 80.000, 82.000?
81.000, ja.
81.000.
81.000 ungrad, so ein paar noch.
Ja, genau. Und ins Neckarstadion gehen ja auch 60.000 rein. Das ist natürlich, Skills natürlich zu füllen, oder zumindest ansatzweise, aber ja. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Was auch in der Länderspielpause stattfand, waren die Demo gegen die Planungen der Innenministerkonferenz, die erst Anfang Dezember stattfinden, wo sich dann Fans verschiedenster Vereine in Leipzig getroffen haben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot da, um nochmal zu unterstreichen, wie wenig sie auch von der Thematik verstanden hat, weil die Befürchtung auch in der Berichterstattung, ich glaube, es gab mal ARD-Beitrag, ging also in die Richtung, oh, hoffentlich hauen die sich da nicht auf die Fresse. Naja, das ist eindrucksvoller kann man, glaube ich, nicht zeigen, dass man das Thema und die Bedenken nicht verstanden hat. Es gibt auch eine Petition, die man zeichnen kann, die packen wir euch in die Shownotes. Und ja, wer immer noch nicht mitbekommen hat, was dann teilweise von den Innenministern geplant wird, also es geht um eine zentrale Stadionverbotskommission. Da soll natürlich weiter die Lokalen geben, aber es soll wohl auch noch eine deutschlandweit zentrale Stadionverbotskommission geben. Es soll Regelungen geben, dass quasi schon der Verdacht, der zu einem Stadionverbot führen könnte, dazu führt, dass man ein Stadionverbot hat. Also die Unschuldsvermutung ist in dem, auch wenn es Stadionverbot ist, nichts Juristisches ist in dem Sinne, sondern eher dem Hausrecht entspricht. Also es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, bist das nicht verurteilt. Aber es ist halt Stadionverbot, aber die Unschuldsvermutung gilt in dem Fall dann auch nicht mehr. Man will personalisierte Tickets einführen. Man will Gesichtsscanner, das finde ich immer noch am allerkrassesten, dass es da überall sonst in Deutschland, wenn du Gesichtsscanner einführen würdest, auf dem Oktoberfest am Flughafen, Bahnhof, wird es einen Aufschrei geben. Hier ist es erschreckend ruhig. Genau, und das Ganze vor dem Hintergrund, dass sogar die Zahlen beispielsweise der Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze zeigen, dass die Gewalttaten zurückgehen, die Stadien, das stand ja dann auch am Wochenende und damit reden wir auch gleich beim Spiel drüber, stand ja in beiden Kurven auch, beziehungsweise die Fans haben ja am Wochenende auch 12 Minuten geschwiegen, fast alle. Die Zahlen gehen zurück, der Stadionbesuch ist sicher, ich meine, das können wir, glaube ich, alle, die wir hier sitzen, auch größtenteils unterstreichen. Klar, es passiert immer mal was in einem Bereich, wo 60.000 Menschen sind, da streckt immer mal jemand über die Stränge, aber im Großen und Ganzen ist das meiner Meinung nach nichts, was diese Verschärfung rechtfertigt, auch wenn natürlich die Frankfurter dieser ganzen Geschichte einen Bärendienst erwiesen haben. Und da rede ich noch nicht mal mehr von dem Angriff auf die VfB-Fans auf der Autobahn, sondern auch einfach Pyro einfach in Blöcke schießen, ist halt, naja. Manche müssen halt immer ein bisschen anders sein als die anderen.
Waren genau, auch nicht in Leipzig dabei, muss man ja auch sagen. Bitte? Die Frankfurter waren ja auch nicht in Leipzig dabei bei der Demo. Also
waren die nicht dabei? Okay. Die
fahren da ja eine ganz eigene Strategie. Also
das ja, mal schauen, wie zielführend das ist. Ich weiß nicht, Nick, hast du das Thema so ein bisschen mitverfolgt in der Länderspielpause, auch mit der Demo und das auch am Wochenende?
Ja, tatsächlich habe ich auch mitgekriegt, habe vorhin nochmal bei der Sportschau nachgelesen. Ich hatte noch nicht alle Punkte des Plans der Innenminister jetzt so ganz mir vergegenwärtigt, aber ja, ich sehe das ähnlich wie ihr wahrscheinlich. Es ist halt vor allem total überzogen und ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der generell gegen Stadionverbote wäre, aber es ist hier natürlich, wenn du schon Unschuldsvermutung nicht berücksichtigt wird und du einfach auf Verdacht schon mal ein Stadionverbot kriegst. Ich meine, ich sag mal so, ne, wenn man jetzt den Frankfurt-Fan, der die Pyro abgeschossen hat, gefilmt hätte und eindeutig identifizieren könnte, dann bräuchtest du vielleicht nicht nur ein Verfahren. Aber andererseits, es ist ja, oft kannst du ja gar nicht sagen, ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Und wenn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, ja, kriegst du dann schon 3 Monate Stadionverbot. Und ja, das ist einfach total überzogen alles. Und ich kann verstehen, dass man sowas wie beim Frankfurt gegen Köln nicht erleben will im Stadion, aber es ist natürlich überzogen und deswegen stehe ich auch voll hinter der Demo.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch dann, also ich finde es immer cool zu sehen, dass es dann, also waren ja wirklich, ich glaube, Karlsruhe war auch da, Hertha, also auf jeden Fall auch Fanszenen, mit denen unsere Ultras sich sonst nicht einfach so zum Stelldichein treffen würden. Und das ist einerseits schön, andererseits merkst du halt, du schaffst es halt doch nicht ligaweit, da sich solidarisch zu zeigen. Also gerade bei Frankfurt wundert mich das immer wieder, weil wir haben ja selber das mit einem Auge miterlebt, als wir vor 2 Jahren da gespielt haben, was da abging mit dem Pfefferspray im Block und allem. Wobei natürlich, wie gesagt, auch da die Frankfurter an der Eskalation nicht unschuldig waren, aber die Reaktion war halt auch meiner Meinung nach übertrieben, wo dann auch dazu kam, dass es hieß, VfB-Fans seien Richtung Nordwestkurve gelaufen, hätten da die Konfrontation gesucht und ich gucke mich um. Ich lese den Tweet, gucke mich um im Gästeblog und denke mir, nee, alle da. Das war halt einfach eine Lüge. Also ich kann es nicht anders sagen. Also wenn die Polizei sowas twittert, sagt, dass gegnerische Fans den Konflikt gesucht haben und ich immer so, also wer? ich weiß nicht, alle, die sowas machen würden, stehen hier vor mir. Das kann nicht stimmen. Naja, und da, wenn man da meint, seinen eigenen Weg gehen zu müssen, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Aber gut, ich hoffe, dass auch die DFL, muss man ja sagen, DFL und DFB haben sich auch positioniert. Natürlich ein bisschen weicher als die Fanszenen, aber nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, was da bei dieser Innenministerkonferenz rauskommt, ob vielleicht von den, sind vermutlich größtenteils Herren, vielleicht auch noch jemand zur Besinnung kommt. Weil natürlich, da kann man jetzt erstmal denken, okay, das betrifft jetzt nur irgendwie die Ultras und mich als normalen Fan betrifft das nicht. Aber ja, also das ist halt nur der Anfang. Und ich erinnere mich nur gut, 2012 gab es schon mal 12 Minuten, am 12.12. gab es schon mal 12 Minuten Stille. Damals, und auch damals wurden ja dann Sachen verschärft, die wurden dann, glaube ich, später wieder zurückgenommen. Aber ja, es ist einfach nervig, weil ja, ich sehe den Anlass einfach aktuell nicht. Und es gibt, glaube ich, Themen, mit denen sich die Innenminister mehr beschäftigen sollten, als mit Fußballfans. Zum Abschluss noch ein VfB-Thema. Wir haben 2 Abgänge zu verzeichnen, aber nicht in der Mannschaft, sondern im Aufsichtsrat. Janik, Franz Reiner von Mercedes-Benz verlässt den Aufsichtsrat und Lutz Meschke. Lutz Meschke stand, glaube ich, schon ein bisschen länger fest, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Lutz Meschke fliegt bei Porsche raus, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist nur noch für die Holding jetzt aktiv und Franz Reiner hört auf jeden Fall auch bei Mercedes auf. Genau, die verlassen den Aufsichtsrat zum Jahresende. Franz Reiner wird ersetzt durch Michael René Eisenmann. Ja, halt irgendwer vom Daimler, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Es wird natürlich jetzt spannend zu sehen sein, wer dann stellvertretender Aufsichtsrat wird, weil bisher waren das eben Franz Reiner und Lutz Meschke. Lutz Meschke auch deswegen, weil der Daimler einen stellvertretenden Aufsichtsratsposten hat und dann wollte der Porsche natürlich auch einen. Und wir haben ja auch den Präsidialausschuss, der bisher besetzt ist aus 2 EV-Vertretern und 2 Investorenvertretern, was die Mehrheitsverhältnisse in der AG auch nicht so wirklich widerspiegelt. Genauso wie die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, wenn man ganz ehrlich ist, weil bei, wenn man 4 Investorenvertreter hat, bei, ich glaube, das sind jetzt 11 oder 12 Aufsichtsräten, auch das sind keine 2 mal 10,4%, die da vertreten von den Stimmen aufsichtsrat. Aber Janik, wirst du Lutz Meschke und Franz Reiner vermissen im Aufsichtsrat?
Also den Herrn Meschke glaube ich nicht. Das, ohne ihn jetzt hier persönlich angehen zu wollen.
Aber, ja, sowieso nicht, ja.
Die Aussagen, die da getätigt worden sind seinerseits und auch das Verhalten, was man so gelesen hat, das war einfach nicht schön. Da gab es auch entsprechende Spruchbänder in der Kurve. Da kann man dann glaube ich auch sehen, dass die meisten ihn wahrscheinlich jetzt nicht hinterher trauern werden. Bei Herrn Reiner kann ich nichts sagen, weil der ist mir tatsächlich nie so wirklich aufgefallen. Ich habe gehört von Menschen, die im selben Konzern arbeiten, dass er wohl ein ziemlich netter Mann sei und auch sehr angenehmer Typ. Kann ich jetzt weder dementieren noch bestätigen. Wie gesagt, er ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Aber ich bin jetzt einfach mal gespannt, wer da noch so nachrückt, was für Persönlichkeiten wir dann in den Gremien haben und wie dann einfach die neue Aufteilung ist. Das ist für mich eigentlich als Fan und Mitglied so die interessante Geschichte dabei.
Ja, naja. Auch das ist ein Thema, wo wir den Nick noch kurz reinholen wollen, weil die hatte ja gestern auch Mitgliederversammlung beim BVB. Ich habe gelesen, es ging 13 Stunden lang und am Ende ist Hans-Joachim Watzke ganz überraschend zum neuen Präsidenten gewählt worden, ohne Gegenkandidat, mit 59%. Was sagt das, so ein Ergebnis über die Wahl von Joachim Watzke aus?
Ja, das ist ganz offensichtlich, also ohne Gegenkandidaten, aber mit, nicht so viel Zustimmung natürlich, wie erhofft. Ja, das letzte Jahr war ja einfach da auch ziemlich schlecht, wie es gelaufen ist. Ich meine, es gab diesen Rheinmetall-Deal als Sponsor des BVB, womit viele Fans nicht einverstanden waren. Es gab jetzt, die Ungewissheit, ob Reinhold Luno nochmal antritt, der bisherige Präsident des Vereins, also des EVs. Und der hat sich ja dann im Sommer dann erst zurückgezogen und da gab es auch welche, die ihn unterstützt hätten. Watzke ist halt aufgrund seiner Nähe zur Fußball-Elite, würde ich mal sagen, und natürlich auch wegen solchen Deals wie mit Rheinmetall bei vielen Fans nicht mehr so gern gesehen. Und ich glaube, viele hätten einfach gedacht, er hat gute Arbeit geleistet als Geschäftsführer, er hat den BVB vor allem natürlich aus den finanziellen Schwierigkeiten mitbefreit in den Nullerjahren, und es wäre gut gewesen, jetzt sich einfach zurückzuziehen und jetzt nicht noch so zu tun, als ob er der große Mitgliederversteher ist beim e.V. Natürlich, mal sehen, wie es jetzt läuft. Mal sehen, wie es jetzt läuft, ob er sich da wandelt und ob er vielleicht doch ein guter Präsident wird. Aber ja, so ein Ergebnis, also ich hätte mit ein bisschen mehr gerechnet, aber dass der hier nicht 90% kriegt, das war eigentlich vollkommen klar.
Ja, ja. Ich habe nochmal nachgeschaut, das sind die 59%, die er hatte, sind immerhin 1,8%-Punkte mehr als Wolfgang Dietrich bei uns 2016 ohne Gegenkandidat bekommen hat. Geht in eine ähnliche Richtung. Ich glaube auch mit einer ähnlichen Begleitmusik vor der Mitgliederversammlung. Gut. Bevor wir gleich aufs Spiel zu sprechen kommen, noch kurz unser erster Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun, entweder über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um einen kleinen monatlichen Betrag, den ihr uns da spenden könnt. Wenn ihr neu einsteigt, kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zur Verfügung gestellt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Der Daniel beispielsweise unterstützt uns mit $10 im Monat und wird deswegen in jeder Folge genannt, genauso wie der _Zylinder, der uns mit $5 im Monat unterstützt. Und wenn ihr wie der Christian uns mit $2 unterstützt im Monat, dann werdet ihr abwechselnd mit anderen $2 Unterstützern genannt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne bei PayPal was spenden, egal wie viel und wie häufig und wann ihr wollt, das seid ihr ganz frei, und natürlich helfen uns schon kleine Spenden hier, den Podcast am Laufen zu halten, neues Equipment anzuschaffen, und alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und wir kommen jetzt zum, ich hätte fast gesagt, das aufregendste Spiel, aber es gibt noch andere spannende Spiele, aber ich fand es auf jeden Fall das aufregendste Spiel des 11. Spieltags, weil ich persönlich betroffen war. Dortmund 3 VfB 3. Und bevor wir auf die Aufstellung des VfB, des VfB schauen, habe ich nochmal kurz mit die Aufstellung des BVB aufgerufen. Kobel im Tor, klar, Anton, Can, Schlotterbeck in der Dreierkette, Ryerson mit einer, wie wird er ausgerufen? Ryerson?
Ja, gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, okay. Die meisten haben sich auf Ryerson geeinigt.
Ryerson, okay. Wir könnten auch den Leopard nennen, weil so lief er am Samstag rum. Metscher, Bellingham und Bayer, dann Mittelfeld vorne, Brandt, Chukwuemeka und ein alter Bekannter, Serhou Guirassy. Hättest du an der Aufstellung was geändert, Nick, oder hat die so vorm Spiel für dich gepasst?
Hat grundsätzlich gepasst. Überraschend war vielleicht Bellingham im Mittelfeld, der ja noch nicht auf die Spielzeiten bisher gekommen ist, die er sich erhofft hat, auch tatsächlich noch nicht durchweg überzeugt hat, wenn er spielen durfte, hat jetzt auch in dem Spiel nicht durchweg überzeugt. Das war eine kleine Überraschung, aber ja, man muss den Spielern mal die Chance geben. Also ich bin grundsätzlich jemand, der für eine Rotation in Maßen schon ist, und ich fand es grundsätzlich okay.
Ja, ihr spielt ja auch erst am Dienstag schon wieder, glaube ich, ne? Gegen Villarreal in der Champions League. Ja, genau. Das heißt, da war auch natürlich, das musste Niko Kovac natürlich auch ein bisschen im Blick haben. Andreas beim VfB, Nübel im Tor, wenig überraschend. Dann Mittelstädt, Chabot und Jelsch in der Dreierkette. Zumindest erstmal in der Grundaufstellung. Leveling, Asignon auf den Außenbahnen, Stiller und Schema in der Mitte, El Canous, Tomas und Daf. Hat dich da was überrascht bei der Aufstellung oder fandst du okay so?
Also ich fand's okay so. Ich bin auch so ausgegangen, dass er wieder diese Formation spielt, mit der er gegen die letzten Spiele auch gegen Augsburg erfolgreich war. Ich war auch ein bisschen beruhigt, dass er auf Cemma gesetzt hat und nicht den Karasu eingesetzt hat, so als defensivere Option, weil man gegen Dortmund vielleicht ein bisschen defensiver spielen wollte. Das mit Mittelstädt auf der linken Halbverteidigungsposition ist auch echt neu, also das kennen wir auch noch gar nicht, und er macht ja die Sache auch gut, also da bin ich positiv überrascht. Hätte jetzt auch gedacht, dass er vielleicht wieder links außen spielt, und das war jetzt nur ein Experiment, weil es gegen Augsburg war. Hätte ich mir da auch vielleicht Sagadu eher in der Aufstellung gewünscht. Wäre auch schön für ihn, wegen wieder nach Hause zu kommen, wieder dort zu spielen. Ja, aber nee, das war ich im ganz Großen und Ganzen das, was ich erwartet habe. Und ja, hat sich dann auch bewährt.
Ja. Auf jeden Fall. Und genau, zum Erst gab es dann die 12 Minuten stillen Protest, den auch beide Seiten durchgezogen haben. Die Mainzer haben das irgendwie, ich habe das Spiel nicht live gesehen, die Mainzer haben es, glaube ich, nicht mitgemacht, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder waren die nur einfach wieder irgendwie ein bisschen neben der Kappe, so wie ihr Spieler. Und der VfB legte eigentlich direkt sehr gut los, also ging direkt mutig rein. Das ist natürlich immer gegen gute Mannschaften wie Dortmund, wie Leipzig, nicht ganz ohne Risiko. Yannick, fandst du trotzdem den richtigen Ansatz, da direkt sich nicht zurückzuziehen, sondern direkt mutig drauf loszuspielen?
Ja, auf jeden Fall. Das gefällt mir ja auch, dass die Mannschaft immer eigentlich ihr Spiel durchziehen möchte. Und man wusste ja auch, Dortmund so ein bisschen auch in der Form schwankend. Also da ist auch nicht alles so ganz stabil, wie es vielleicht auch sich die Verantwortlichen und die Fans wünschen. Und dementsprechend, man hat es ja dann auch gesehen, Dortmund war schon so ein bisschen, hat sich dann im eigenen Stadion so ein bisschen zurückgezogen, hat dann auch erstmal gelauert dann und abgewartet. Und das macht mich dann so ein bisschen auch stolz als VfBler, dass du dann, ja, dass so ein großer Club oder so ein Verein wie Dortmund, der uns jahrelang eigentlich komplett überlegen war, da dann plötzlich merkt, okay, da ist jetzt wirklich seit 2 Jahren eine gewisse Qualität da. Und nee, haben sie gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Haben da auch versucht, dann die Räume zu bespielen, auch mal dann vertikal zu kommen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr durch die Mitte gewünscht, weil auf den Außen war das für mich, das war das einzige Manko. Das sah im Ansatz wieder gut aus, aber die Flanken von Leveling beispielsweise, gerade in den ersten Minuten, also ich weiß nicht, was er davor hatte, wenn er flach flanken sollte, hat er hochgespielt. Und du hast ja gerade die drei Kanten genannt da, die bei Dortmund da eine Dreierkette sind, Can etc. Was willst du da mit hohen Flanken? Die Jungs sind alle kopfballstark, die sind erfahren, die wissen, wie es geht. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr, mehr Mitdenken gewünscht. So mehr Antizipation, aber sonst war es gut. Man hat da Dortmund dann auch wirklich so ein bisschen hinten reingedrängt, war dann aber auch wieder im letzten Drittel nicht zwingend genug, was halt wieder so ein bisschen das große Problem ist.
Der Flankenthematik müssen wir auch berücksichtigen, dass unser kopfballstarker Hühne Demirovic ja nicht da ist, sondern wir haben vorne Undav, dessen Stärke sein niedriger Körperpunkt, Mittelpunkt oder wie das heißt, Schwerpunkt ist. Also insofern ist es nochmal doppelt so kontraproduktiv, weil du einerseits große Hühne als Verteidiger hast und selber ist unser Sturm nicht kopfballstark.
Ja. Und ich habe mich so ein bisschen an Leipzig erinnert gefühlt, wo der VfB ja auch viel Ballbesitz hatte, aber dann, wenn es gefährlich wurde, die Leipzig einfach zugemacht haben und auch der BVB stand hinten sehr konzentriert. Dortmund hat ja auch, Nick, erst relativ wenig Gegentore kassiert. Ich meine, jetzt vor diesem Spiel hatten nur die Bayern weniger Tore kassiert. Ist das eine neue Stärke beim BVB und vielleicht auch ein bisschen zurückzuführen auf Niko Kovac?
Da bin ich ziemlich sicher, dass Kovac da mit was zu tun hat. Das ist ja eigentlich sein Credo auch in der Vergangenheit schon gewesen, zumindest was man so mitgekriegt hat, dass er erstmal auf eine starke Defensive setzt und das ist mal das Wichtigste, war ihm das Wichtigste, die zu stabilisieren, weil das war in der letzten Saison gar nicht gegeben, zeitweise. Und das hat er ganz gut hingekriegt und das funktioniert jetzt in der Bundesliga auch ganz gut. Selbst gegen die Bayern hat es halbwegs gut funktioniert mit 2 Gegentreffern, aber das ist halt der Unterschied. In der Champions League haben wir schon einige Tore gekriegt, nicht zuletzt gegen Manchester City. Und auf der höchsten Ebene gegen die stärksten Gegner, da reicht es halt dann auch noch nicht ganz zur Spitzenklasse. Also das ist für die meisten Bundesligisten reicht's aus, aber vielleicht auch nicht für die Top-Clubs und genauso wenig eben in der Champions League.
Ja. Ich lese, höre das ein bisschen raus, dass der VfB auch sowas wie ein Top-Club ist mittlerweile.
Wenn man die letzten Ergebnisse sich anschaut, da ist der VfB ja schon zum kleinen Angstgegner geworden.
Ja, das stimmt. Das ist für uns immer noch, also nachdem wir wirklich jahrelang ja gegen und in Dortmund auf die Fresse bekommen haben, es ist immer noch ein bisschen unwirklich, selbst nach den letzten 2 Jahren. Aber gut, wir gewöhnen uns langsam dran. Dortmund wachte langsam auf, Gerasim mit dem Kopfball, der drüber ging. Wir reden später noch über das abgepfiffene Tor. Aber Serhou Guirassy hat auch noch nicht so einen richtig guten Start in diese Saison geschafft, oder Nick?
Er hat ordentlich angefangen, hat ja schon eine ganze Reihe von Toren geschossen, ist aber jetzt wirklich seit Wochen und Monaten, mehreren Monaten würde ich sagen, schon in einem kleinen Formtief. Er war dann auch wieder verletzt zwischendurch und war ja um die Länderspiele rum auch immer so ein bisschen hin und her, ob er fahren soll, ob er nicht fahren soll. Und gut, es gab jetzt das Abseitstor. Grundsätzlich fand ich ihn gar nicht so schlecht jetzt in dem Spiel, aber er ist schon nicht mehr der, der noch letzte Saison war. Also das ist schon, hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Wochen.
Ja, ja. Für uns zum Glück. Gut, er hat dann natürlich das eine Tor von Bayer quasi eingeleitet. Aber wir hatten auf jeden Fall, wir haben uns nicht beschwert, dass er gegen uns nicht getroffen hat. Es gab eine Chance von Tomasz, der mit der Hacke knapp vorbei schoss in der 19. Minute. Dann auch eine Chance von Chukwuemeka in der 26. Minute. Es war eigentlich der VfB noch vielleicht noch mit leichten Vorteilen, Yannick, aber trotzdem dieser Foul-Elfmeter in der 34. Minute und dieses Gegentor, dieser Rückstand, kam schon ein bisschen überraschend. Nicht unbedingt, weil die Dortmunder nichts drauf hätten, sondern einfach, weil der Spielverlauf das bislang so sich nicht abzeichnet, oder?
Ja, genau, richtig. Also der Spielverlauf ging eigentlich eher so auf 0-0 zur Pause raus, fand ich. Die Dortmunder sind dann schon von Minute zu Minute immer besser ins Spiel gekommen und haben halt einfach auch eine gewisse Qualität, das ist so. Auch mit Felix Metschert beispielsweise, der da ja auch den Ball gut vorangetrieben hat, der dann halt auch aktuell sich in einer super Form befindet und einfach seine Stärken da auch gut auf den Platz gebracht hat. Ja, und dann kommt eben halt sowas, sehr umstrittene Entscheidung, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Wenn wir jetzt schon dabei sind, also für mich ist es kein Elfmeter. Ich kann aber durchaus die eine oder andere Begründung pro Elfmeter ein Stück weit nachvollziehen, aber für mich ist es schwierig. Für mich ist er nicht greifbar, dieser Elfmeter. Das
Ich habe mir auch fünfmal angeschaut und ich habe nicht so richtig gesehen. Also oben reicht's für mich nicht, unten, die Wiederholung war immer nur so kurz, dass man unten nicht so richtig gesehen hat, ob er ihm da umtritt. Also ich kann die Situation mal beschreiben. Schlotterbeck kommt in den Strafraum und wird dann von Undav gefoult. Das ist zumindest das, was der Schiedsrichter letzten Endes dann gepfiffen hat. Ich weiß nicht, Nick, wie hast du die Situation gesehen?
Ich habe mir die Szene jetzt auch nochmal im Nachhinein nochmal angeschaut und ich denke, es ist nicht, die Bilder sind nicht vollkommen eindeutig, aber ich denke, wird unten am Fuß, Unterschenkel, Wade irgendwo da getroffen. Sieht zumindest so vom Bewegungsablauf so aus. Mhm. Dann ist immer die Frage, musst du sofort fallen oder kommst du vielleicht nur aus dem Tritt oder wie auch immer? Mhm. Aber ich denke, er ist getroffen worden und ich glaube, also für mich reicht's für einen Elfmeter, wenig überraschend, also, aber also auch objektiv gesehen, denke ich, ist auf jeden Fall vertretbar.
Mhm. Aber ganz ehrlich, was soll Undav machen? Schlotterbeck kommt von hinten, der sieht den nicht, auf einmal läuft ihn direkt vor die Schnauze, ja, der trifft ihn am Fuß, ich habe den Kontakt auch gesehen, aber was soll er da machen? Also, da kann sich ja nicht Luft auflösen, da muss ja doch Schlotterbeck aufpassen, wo der hinläuft. Da kannst du theoretisch bei jeder Ecke genau die gleiche Situation jedes Mal machen und jedes Mal aus einer Nichtigkeit eine 70-prozentige Torschuss kreieren. Also, das ist nicht im Sinne des Fußballs so eine Entscheidung. Jetzt auch komplett weg von der VfB-Brille. Ich hätte mich auch geärgert, wenn es andersrum wäre, weil es einfach nicht im Sinne des Fußballs ist, weil du kannst es mit der Regel begründen, dass es ein Elfmeter ist, aber da kann doch der Verteidiger nichts machen. Da muss man auch ein bisschen Augenmaß haben. Du kannst auch nicht jedes Ziehen oder Schubsen pfeifen. Da kannst du auch jemand begründen, ja, ist ein Elfmeter, aber so oft, wie da gezogen und geschubst wird oder sich berührt wird im Strafraum, da würde jedes Spiel gefühlt 20 Elfmeter sein. Deswegen kann ich das auch nicht verstehen, dass man dafür einen Elfmeter gibt. Und ich finde es auch blöd, so einen Elfmeter gegen uns zu sehen. Ich bin ja ein bisschen...
Also für uns meinst du, ja.
Ja, für uns. Also das hätte ich dann auch nicht okay gefunden. So. Mhm. Ja. Und das sage ich jetzt wirklich nicht mit VfB-Brille. Ich sage das aus fußballphilosophischer Sicht, dass das einfach nicht okay ist.
Sehr schön. Ja, also ich glaube, das Problem, was ich damit habe, ist wirklich auch, den kann man geben, muss man aber nicht. Und wenn du das pfeifst, dann müsstest du halt viel mehr pfeifen. Das ist so ein bisschen das Problem, ja, was ich damit habe. Also der Kontakt ist da. Klar, mit VfB-Sicht denkt man sich, warum rennt denn der Schlotterbeck da in den Fuß vom Undaff rein? Letztlich ist es ein Zweikampf. Ja, also, und ich verstehe dann auch immer nicht genau, wann ist das eine klare Fehlentscheidung und wann nicht. Also das ist dann, die Eingriffsschwelle ist da meiner Meinung nach auch ein bisschen beliebig. Wie auch immer, Emre Can nimmt sich den Elfmeter und macht ihn rein. Und genau, das Tor so ein bisschen gegen den Spielverlauf hatten wir schon gesagt. Und danach ist der VfB ganz schön ins Schwimmen gekommen, fand ich, Andreas. Also das war so ein bisschen wieder klar. Das ist natürlich auch eine Mannschaft wie Dortmund, die dann zuvor relativ tief stand. Die beflügelt, glaube ich, so eine Führung dann auch nochmal. Das sehen wir bei unserer Mannschaft auch häufig, dass ein Tor, das wir schießen, die Mannschaft plötzlich nochmal neue Energie gibt. Und folgerichtig dann fast schon, auch wenn es super bitter war, natürlich das 2-0 durch Bayer in der 41. Minute. Aber das hat sich dann schon ein bisschen mehr angekündigt, oder?
Ja, schon. Also man hat auch gemerkt, dass das so ein bisschen in den Köpfen war, auch bei den VfB-Spielern so jetzt. Man hat eigentlich dort einen guten Griff gehabt und dann kriegst du wegen so einer Nichtigkeit ein Gegentor kassiert und Dortmund hat es dann beflügelt, hast man auch gemerkt. Auch ein bisschen bitter, dass die Parade von Nübel, die sehr stark war, fand ich, dann vor die Füße von, wer war das nochmal? Bayer fällt.
Genau, Bayer, ja. Genau, ja. Bayer macht den im zweiten Anlauf rein.
So im Moment, wo du denkst, hast du Scheiß am Fuß, dann hast du Scheiß am Fuß.
Ja, genau. Eingeleitet wurde das Ganze durch Waldemar Anton auf der rechten Seite und Rierson, nennen wir ihn jetzt einfach mal. Die haben viel zu viel Platz, der Ball kommt dann in die Mitte zu Gerassi, der mit einem schönen Schuss, der gut pariert wird von Nübel und dann fällt er, aber dann pennen auch hinten alle. Also klar, ne, faust ihn nicht weit weg und Bayer steht halt da, wo ein Stürmer stehen muss, ja, und stochert ihn dann im zweiten Anlauf rein. Was ich mich gefragt habe, Janik, so ein bisschen, waren wir auf den Flügeln zu unterbesetzt gegen eine Mannschaft wie Dortmund? Wir haben das ja schon gegen Leipzig gesehen, als wir auch mit der Dreierkette angetreten sind und unsere Probleme hatten mit Diomandé auf dem Flügel, auch auf dem rechten Flügel, ohne dass jetzt unbedingt an Maxi Mittelstädt oder Jamie Leveling festmachen soll, aber gerade Leveling war ja dann gegen Anton und Rierson allein auf weiter Flur und wusste nicht, wen er zuerst angreifen sollte. Letzten Endes haben die sich dann schön um ihn rumgespielt. Ja, wie siehst du das von der Aufstellung her bei dem Tor?
Ja, das war also definitiv genau das Problem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Leveling ist da einfach dann auch irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Auch Assignor auf der anderen Seite hatte seine Probleme. Also muss man auch sagen, wenn du so ein System halt spielst, dann brauchst du sehr schnelle Spieler, die dann auch schnell schalten, die dann zurückgehen, dass du dann vielleicht auch gegen den Ball so eine Art Fünferkette machst, dass dann auch die Flügel abgedeckt sind. Aber auch die Abstimmung mit den anderen Mannschaftsteilen stimmt da für mich nicht, weil Anton ist da wirklich allein auf weiter Flur, kann da wirklich den Ball nach vorne treiben. Das muss sich erinnern aus meiner Sicht. Und dann ist es schon fast zu spät im 16er. Dann kannst du es fast gar nicht mehr verteidigen. Klar, da schläft wieder die halbe Mannschaft dann auch. Vielleicht, wenn einer schnell genug schaltet, kann er den Ball rausklären. Am Ende steht Bayer genau richtig, aber das ist so auch mein Problem, was ich grundsätzlich mit dieser Aufstellung habe oder mit diesem Spielsystem der Dreierkette. Du hast zwar in der Offensive viele Vorteile, da du eine Überzahl letztendlich herstellen kannst, mit viel Wucht auch agieren kannst, wenn du da zwei richtig gute, dynamische, wuchtige Wingbacks hast, was ja Leveling beispielsweise auch ist vom Spielertypus her, dann geht da schon was, aber hinten raus dann eben genau, wie du sagst, gegen eine Mannschaft wie Dortmund, wo du weißt, die spielen auch gern mal über die Flügel, die haben eine gewisse individuelle Qualität. Schwierig. Also das habe ich, da hat aber wie gesagt auch die Abstimmung in der Mannschaft irgendwie nicht gepasst. Auch gerade so gegen Ende der ersten Halbzeit, Entschuldigung.
Ja, naja. Genau, wir haben das Tor jetzt schon aus Stuttgarter Perspektive kommentiert. Nick, wie blickst du auf das 2-0? War das nach den letzten Spielen gegen uns auch eine gewisse Erleichterung, dass der BVB dann 2-0 in Führung ging, kurz vor der Pause?
Ja, das schon. Aber 2-0, wie sich ja auch herausgestellt hat, ist natürlich noch kein sicheres Ergebnis. Aber natürlich, das 2-0 war auch, freut man sich natürlich noch mehr als über den Elfmeter. Wie ihr schon gesagt habt, der Flügel war relativ frei und dann Anton schon mit einem ordentlichen Antritt. nachdem er den Ball gekriegt hat. Und Guirassy wollte schießen. Schießen kann er, ne? Also bei Guirassy fehlt mir eigentlich immer so ein bisschen das konstruktive Passspiel vorne. Aber das war jetzt der Schuss, der war ja quasi die Vorlage für Bayer und der war relativ allein. Also einmal, klar, kann man das vielleicht nicht verhindern, weil er einfach abprallt und vor seine Füße springt, aber vielleicht hätte der VfB den zweiten Nachschuss noch irgendwie verhindern können. Aber grundsätzlich, es war ein Element von Glück dabei, aber ansonsten ein gut aufgebauter Angriff und ja, natürlich dann schon eine gewisse Befreiung erstmal und schon etwas beruhigend, aber wie gesagt, 2-0 gegen den VfB, es gab ja öfter mal hohe Ergebnisse oder viele Tore in den Spielen in der Vergangenheit und deswegen ja, erstmal nur die halbe Miete, ne?
Ja, naja, es gab dann, was ich unterschlagen habe, waren Gelb für Finn Jelsch nach einem taktischen Foul an Schlotterbeck. Das hätte später noch interessant werden können. Es gab dann in der Nachspielzeit noch eine Flanke von Schlotterbeck, die übers Tor ging zum Glück. Und dann war Pause. Janik, wie war dein Gefühl zur Halbzeit? 0-2 in Dortmund hinten. Die Serie könnte reißen.
Ja.
Die Frage, ob wir wieder gegen eine Top-Mannschaft kein Land sehen oder Probleme haben.
Die Frage war dann, okay, also nicht, ob die Serie reißt tatsächlich, das war nicht mein Gedanke, aber die Frage war halt, okay, legt Dortmund jetzt richtig los und sind wir jetzt quasi ein Aufbaugegner, beziehungsweise helfen wir jetzt den Dortmundern da oder spielen wir ihnen jetzt in die Karten? Es war ja dann auch so, wenn wir uns dann nachher die zweite Hälfte angucken, dass da durchaus auch noch Chancen da waren, dass Dortmund hätte noch mehr in Führung gehen können. Aber für mich war jetzt einfach interessant, okay, was nimmt Sebastian Hoeneß taktisch vor? Wechselt er vielleicht zur Pause? Gerade so bei Finn Jelsch war ich mir nicht sicher, weil er dann auch die gelbe Karte gesehen hat, wie lange das noch geht. Der Junge ist super, der macht gute Spiele, aber wenn du halt als Innenverteidiger gegen so eine Mannschaft gelb vorbelastet in die zweite Hälfte gehst, schwierig. Und ja, ich habe mir einfach erhofft, dass die Mannschaft ihre gute Moral auf dem Platz zeigt, beziehungsweise dann auch in das Spiel einbringt und so dann vielleicht noch versucht, das Beste rauszuholen. Das war so meins. Ich hatte wirklich Schiss, dass es jetzt vielleicht, keine Ahnung, noch ein Doppelpack von Guirassy und wir gehen wirklich komplett unter. Das war so meine
Befürchtung. Oder ein Tor von Anton, das wäre echt.
Ja, das wäre das Schlimmste gewesen. Ja, also ich meine, der VfB ist ja jetzt in Augsburg zurückgekommen nach dem Rückstand. Wir sind gegen Mainz, gegen Augsburg jeweils in Heimspielen zurückgekommen. Aber es ist natürlich noch was anderes, wenn du gegen Mainz und Augsburg hinten liegst.
Andere Qualität, ich wollte es gerade sagen. Also
genau, Andreas, als wenn du gegen Dortmund hinten liegst, oder? Wie war dein Gefühl zur Pause?
Ich habe mich immer noch geärgert wegen den Elfmeter. Also ich habe mit allen rund, mit meinem Schwager, mit meinem Vater habe ich das Spiel gesehen. Und ich musste ruhig sein, weil uns mein Neffe geschlafen hat. Aber ich habe mich so aufgeregt und ich konnte nicht laut sagen. Und ich habe mich so innerlich geärgert und ich habe so zu Tode geflüstert mit den beiden. Diskutiert. Ja, das war lustig. Aber nee, ich habe jetzt gedacht, es wird jetzt nichts mehr, weil Dortmund ist defensiv sehr stark. Ich glaube auch Expected Goals haben sie die nach Bayern die wenigsten kassiert. Zugelassen und da VfB ein bisschen einen Hang dazu hat, Chancenwucherei zu betreiben, dachte ich, das wäre vielleicht so ein Spiel, wo wir am Ende vielleicht mit einem Tor noch rankommen und dann bis zur 97., 99. Minute die Brechstange rausholen und das dann aber dann nichts wird.
Aber es wurde was und es ging direkt los nach der Pause mit dem nächsten Zaubertor. Wir haben ja schon ein paar schöne Tore vom VfB gesehen. Diese Saison, das Tor von Demirovic gegen Freiburg, das Tor von Führich gegen, helft mir auf die Sprünge.
Mainz.
Ja, genau, das gegen Mainz. Und jetzt eben Undaf, der den Ball von Elkanus bekommt, nachdem Stiller und Mittelstädt den Ball in den Strafraum gebracht haben. Elkanus, der köpft Richtung Pfosten und da steht Dennis Undaf und macht den Ball rein, ohne hinzugucken. Ich fand es ganz interessant, was Emre Can hinterher gesagt hat, weil er meinte, okay, er hätte nicht, A, nicht gedacht, dass er ihn direkt nimmt und B, hat er nicht im Blick, dass sie schon so nah am Tor sind. Vielleicht erstmal, Nick, deine Sicht auf dieses Tor. Einerseits sicher schön, aus neutraler Sicht, aber andererseits auch schlecht verteidigt, oder?
Ganz genau, ja. Also Emre Can hat ja auch das Tor auf seine Kappe genommen am Ende. Und ja, wenn man genau hinschaut, es ist natürlich schon toll gemacht, quasi über Kopf den Ball, über Undavs Kopf den Ball, hat Undav den Ball ins Tor befördert, aber Can hätte, er stand ein bisschen zu weit weg in dieser Aktion dann. Also am Anfang war er noch nah dran, aber dann rückt er so ein bisschen weg oder Undav bewegt sich und dann ist er zu weit weg und kann da eigentlich gar nichts mehr machen. Aber es ist natürlich schön gemacht. Natürlich kann man von sowas überrascht sein, aber trotzdem sah er halt unglücklich aus. Aber klar, um es schon vorwegzunehmen, man muss Undav natürlich für das ganze Spiel unheimlich Respekt geben. Und auch die Aktion war natürlich schon toll gemacht.
Ja, also Undav schwärmen wir gleich noch ein bisschen mehr bei seinen beiden anderen Toren, aber das war schon echt stark und das ist halt genau das, wofür wir ihn ja auch geholt haben. Also, dass er halt aus nichts die Tore macht. Ich meine, das ist, und ich weiß nicht mehr ganz sicher, ob Demirovic oder Undav mehr gekostet haben. Ich glaube, am Ende war es Demirovic. Der noch, glaube ich, 2 Millionen mehr, zumindest laut Transfermarkt.de und so weiter, gekostet hat. Aber genau für solche Situationen willst du dann einen Spieler von der Qualität haben. Und ich bin froh, dass er dir das diese Saison wieder zeigt, nachdem er ja auch ein schweres zweites Jahr letztes Jahr bei uns hatte. Es hat zwar auch trotzdem seine 8 Buden, glaube ich, gemacht. Über die verschiedenen Torjubel, die er dann gezeigt hat, vor allem gut beim 2:1, da braucht man sich nicht groß feiern zu lassen, aber beim 3:3 hat man es ja dann gesehen. Als Nyon direkt danach mit der nächsten Chance, der dann aber vorbeischießt, das war so ein bisschen das, was ich meinte, der VfB schießt ein Tor und egal wie der Spielstand ist, plötzlich flutscht das, ja, plötzlich gelingen Pässe, plötzlich hast du auch Platz. Und dann kam der vermeintliche Nackenschlag, das 3:1 durch Gerassi, was dann letzten Endes wegen Abseits zurückgeworfen wurde. Es wurde nicht nochmal die Szene mit Chabot gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr die nochmal irgendwo gesehen habt in der Zusammenfassung oder so. Also Chabot geht zu Boden. Es sieht so aus, als würde Gerassi, als hätte Gerassi irgendwie mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Ich möchte das Gerassi, also gerade auch, wenn ich mir hinterher angucke, seine Reaktion. Also er meckert da nicht rum. Ich finde, er hat sich super auch das, also ihm war dann irgendwie auch klar, dann, als dann klar war, war im Abseits. Also ich fand, so wie sich Gerassi auch verhalten hat, alles war super sportlich, ja. Ich meine, das war ein Tor, das hätte das Spiel entscheiden können zugunsten des BVB. Und er war da, also aus VfB-Sicht fand ich das halt super, super sportlich, wie er sich dann auch verhalten hat, als er die Diskussion war und der VAR-Check und dann das Tor aberkannt wurde. Ich weiß nicht, aber letzten Endes wurde es wie ein Abseits aberkannt, um das nochmal kurz, rund zu machen, gar nicht so deutlich, um ehrlich zu sein, das Abseits. Aber hat einer von euch nochmal diese Szene mit Chabot gesehen? Hätte man das auch wegen Foul abpfeifen können, auch wenn es mit Sicherheit nichts Brutales war?
Ja, also es war halt im Zweikampf, würde ich mal sagen. Keine Absicht von Gerassi, aber hätte man, wenn es jetzt kein Abseits gewesen wäre, ich glaube, es wurde auch auf beides gecheckt, tatsächlich. Deswegen hat es auch wieder so ewig gedauert, weil bei Sky hast du es halt gleich gesehen, dass Gerassi, dass das Tor nicht zählen kann wegen Abseits.
Ich glaube, du hast sogar mit bloßem Auge gesehen, ja.
Ja, vielleicht wurde auch nochmal, das ist aber nur Spekulation meinerseits, auf eine Art Tätlichkeit geprüft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Chabot konnte ja dann auch weitermachen. Ja. Hat sich nach der Szene auch nochmal abgeklatscht.
Ja, genau, das meinte ich.
Gerassi ist ein fairer Sportsmann, das wissen wir. Ja. Guter Typ und von daher alles gut, alles okay. Glück für uns, Glück für den VfB in dieser Situation, weil du hast es richtig gesagt, Lennart, wenn da das 3:1 fällt, ich glaube, dann geht da nicht mehr viel an dem Nachmittag.
Ja.
Der hat sich, glaube ich, auch mit Stiller umarmt, so nach dem Tor, die ist ja in Stiller reingerannt und hat sich so abgeklatscht und so ein bisschen, war auch awesome, war echt schön, also noch ist ein guten aus Stuttgart gegangen,
im Gegensatz ja, auf jeden Fall. Das hat man ja auch nach dem Spiel gesehen, wo er sich dann noch mittags so abgeklärt hat. Aber mich interessiert das natürlich, wie Nick, wie du auf das Tor blickst, beziehungsweise wie sehr hast du dem 3:1 hinterher getraut in der Situation?
Wäre natürlich im Nachhinein sehr wichtig gewesen, aber ja, es war abseits, es war nicht allzu viel, aber doch erkennbar. Die andere Szene habe ich nicht mehr in einer Nahaufnahme gesehen. Also kann ich eigentlich nichts zu sagen. Es ist durchaus möglich, dass da noch was Foulwürdiges war. Aber da das Abseits relativ klar war, kann man dann letztendlich nicht meckern. Und auch, ja, hat ja Gerassi auch nicht gemacht, wie ihr schon gesagt habt. Und ja, muss man halt weitermachen.
Ja, ja. Ja, also es wäre natürlich bitter gewesen, wenn das dann, wenn das Foul nicht gepfiffen worden wäre, weil der war natürlich vor allem dadurch, dass Chabot da zu Boden geht, war natürlich Gerassi dann so frei in der Situation. Aber es ging dann nochmal gut aus. Unter von Leveling hatten dann nochmal Chancen, wo aber beide auch wieder zu lang warten beim Abschluss. Und ich dachte, schieß da einfach mal. Ja. Also ich meine, du liegst halt immer noch hinten. Es geht langsam auf die 70. Minute zu. Und du nimmst immer noch zu viel Zeit beim Torschuss. Das hat mich ein bisschen genervt. Es gab dann in der 70. Minute einen Freistoß. Tomasch wurde vorm Strafraum gefoult. Und Stillers Freistoß sah eigentlich von der Situation, also von der Position her ganz gut aus, wurde aber ins Tor aus dann geklärt vom BVB. Und was dann passierte, hatte ich nicht unbedingt auf dem Schirm, weil wir immer noch nicht so standardstark sind, aber Stiller tritt die Ecke rein, Mittelstädt verlängert an den langen Pfosten und da macht Dennis Undorf erneut das Bein hoch, quasi die gleiche Position wie beim 2:1 und macht den 2:2 Ausgleich. Andreas, Wahnsinn, oder? Also nach dem 0:2 ist klar, nach dem 1:2 sah es schon wieder ein bisschen besser aus und auch nach dem zurückgenommenen Gerassi-Tor. Aber den VfB so zurückzubringen mit 2 Toren, das ist schon geil, oder?
Ja, es war sehr, sehr schön gemacht. Im Stil eines Spitzenstürmers den Fuß da reingehalten. Ich war mir erstmal nicht sicher, ob das überhaupt zählen wird. Ob
ja,
der ich Abseits auch. Stand.
Ja.
So, weil er so recht frei stand. Aber da hat wahrscheinlich die Dortmund Abwehr gepennt. Da hatten wir auch.
Ich glaube, in der Mitte stand noch jemand, ja.
Ah, okay.
Ja, am Tor.
War schön gemacht. Ich dachte erst, vielleicht hätte Kopel den irgendwie falsch eingeschätzt, aber das war auch sehr schwer für ihn zu reagieren in der Situation. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Auch verdient, muss ich sagen. Wir hatten, glaube ich, da eine kleine Druckphase, auch mit dem Freistoß. Und auch wie Tomas das rausgeholt hat, das war auch eine sehr starke Aktion von ihm. Und ja, es ist schön. Es freut mich für Undorf, dass bei ihm auch der Knoten geplatzt ist.
Ja. Niki, hattet ihr es schon gegen den HSV in letzter Sekunde noch einen Ausgleich kassiert, jetzt wieder eine Führung verspielt. Zunächst mal, weißt du noch, wer da bei euch dann gepennt hat, dass Undorf schon wieder quasi an derselben Position wieder so frei stand, nur dass man mit dem Rücken nicht zum Tor, sondern umgedreht. Wie frustrierend ist dass man schon wieder eine Führung verspielt?
Ja, natürlich sehr, sehr auf jeden Fall. Wieder eben nicht gerade gegen einen Top-Club, wozu ich euch jetzt mal zählen würde. Ist ja bei uns genauso, dass wir gegen die Top-Clubs einfach es nicht schaffen, dann mal 3 Punkte zu holen, wenn manchmal einen, aber nicht 3. Nein, der Szene, wir spielen auf Abseits, denke ich, und dann steht Bellingham in der Mitte und hat es nicht so richtig mitgekriegt. Ansonsten dürfte natürlich Undorf nie so frei stehen, aber ich denke, es wurde auf Abseits gespielt und Bellingham stand halt in der Mitte, ja, mindestens 1 Meter näher am Tor und näher am letzten, also war eben, hat das Abseits aufgehoben und ja, das war halt das Problem hier in der Szene und ja, das reiht sich halt ein, auch bei den anderen Toren, vor allem bei den ersten beiden, würde ich sagen, kann man ja durchaus was machen als Abwehr. Und das ist natürlich ärgerlich, dass das auch gerade in so einem wichtigen Spiel auch wieder passiert.
Ja, das glaube ich. Also wir haben ja auch schon so Dinger dann solches mal gefangen, Führungen verspielt in letzter Zeit. Also andersrum, in letzter Zeit drehen wir sie eher, aber in früheren Zeiten ist uns das durchaus auch passiert. Und der VfB hat also diesen 2:0 Rückstand aufgeholt. Der BVB wechselte dann in der 73. Minute zum ersten Mal, auch der erste Wechsel des Spiels. Daniel Svensson kam rein für Julian Brandt. Was hatte das beim BVB für Auswirkungen? Nick?
Er hat dann, ich denke, er wird ein bisschen umgestellt haben. Also Svensson ja normalerweise Linksverteidiger, Brandt spielt normalerweise, ja, ist ja weiter vorne, normalerweise angesiedelt. Und ja, ich weiß nicht ganz genau, was sich Kovac davon versprochen hat, bei dem Spielstand. Svensson ist auch jemand, den man am Anfang, ja, richtig gelobt hat, richtig hochgelobt hat auch und der jetzt eigentlich in den letzten Monaten auch gezeigt hat, gerade gegen die ganz großen Gegner, gerade in der Champions League, dass er halt jetzt nicht der neue Superfund des BVB ist. Also es wurde ja so gesagt, er ist einer, wo endlich mal wieder es geklappt hat, dass man jemand relativ Unbekannten für relativ wenig Geld holt, der dann voll einschlägt. Und ja, insofern ist er einer, der natürlich schon über die linke Seite schon ganz gute Spiele schon gemacht hat, aber auch eben nicht der defensivstärkste gegen die wirklich starken Gegner. Und ja, deswegen so richtig nachvollziehen konnte ich die Auswechslung jetzt nicht. Aber vielleicht wollte er vorne, ich habe es nicht genau mitgekriegt, was sich taktisch geändert hat vorne. Deswegen kann ich das jetzt nicht ganz genau beantworten. Aber ja, also für mich hat es jetzt nicht so viel Sinn gemacht und hat jetzt auch nicht so viel gebracht, wie dann nachher die Adeyemi-Einwechslung zum Beispiel.
Ja, genau. Der kam von Nordirland, da habe ich gerade nochmal geguckt und hat auch schon 9 Länderspiele für Schweden mit 23. Aber ja, Nordirland ist dann auch nicht unbedingt so der große Fußballmarkt, aber ja, Chris Führig kam beim VfB rein für Thiago Tomasch. Zeitgleich, über Tomasch hatten wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Hat den Freistoß rausgeholt, der dann in zweiter Instanz sozusagen zum Ausgleich führte. Andreas, wie fandest du ihn sonst in dem Spiel?
Eigentlich recht auffällig. Habe immer versucht, den Dribbling zu suchen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Mut im Abschluss gewünscht. Aber generell ist es, glaube ich, so ein VfB-Phänomen, dass man lieber noch einmal querspielt und noch bevor man den Abschluss sucht. Ich dachte auch, ich bin davon ausgegangen, der Wechsel war wahrscheinlich aus Fitnessgründen und nicht weil taktisch. Aber Führig hat es dann auch ganz gut gemacht. Hat, glaube ich, das 3:3 dann auch vorbereitet.
Und auch der BVB wechselte dann nochmal. Adeyemi kam rein für Chukwuemeka. Das war aber, glaube ich, ein Wechsel dann, ein 1:1 Wechsel vorne in der Offensive, also Halbstürmer für Halbstürmer, wenn ich es richtig sehe. Adeyemi hatte ja letzte Saison, glaube ich, auch nicht, also ich klammere jetzt mal diese ganze Mystery-Box-Krempel aus, weil das hat jetzt für das Spiel, fand ich, relativ wenig Bedeutung, aber der hatte ja letzte Saison, glaube ich, auch nicht so eine gute Saison, kommt aber diese Saison eigentlich ziemlich gut in Fahrt, oder Nick?
Ja, er hatte in der letzten Saison hat er nicht ganz so viele richtig gute Spiele. Er hatte schon ein paar richtig gute Leistungen auch mal gezeigt, aber die Konstanz war einfach weniger da als dieses Jahr. Aber auch jetzt, also diese Saison, aber auch in der Saison war es mal so, aber es waren mehr gute Spiele dabei. Und er hat natürlich durch die Geschwindigkeit, das ist halt der Speed King sozusagen. Also der das ist einfach schon eine Waffe in Anführungszeichen und das hat sich ja auch heute wieder gezeigt. Und wenn du so jemand dann in der Zeit dann reinwirfst, einen frischen Adeyemi reinbringst, dann das war natürlich eine Einwechslung, die ich auch schon zu dem Zeitpunkt auch schon nachvollziehen konnte. Ja. Einfach um nochmal Schwung reinzubringen, um Geschwindigkeit reinzubringen, weil damit kannst du ja auch eine Defensive auseinanderreißen, einfach nur durch die Geschwindigkeit, wenn dann an anderer Stelle Leute fehlen, weil sich jemand um Adeyemi kümmern muss. Und insofern. Ja, durchaus nachvollziehbar.
Ja. Es sollte sich dann auch auszahlen, dazu kommen wir dann gleich. Erst wechselte der VfB nochmal, Hendricks kam rein für Mittelstädt und Nate für Schema. Das war auch relativ positionsgetreuer Wechsel. Hendricks übernahm dann die linke Halbverteidigerposition und Nate wechselte dann auf die Sechserposition für Schema. Auch da einfach wahrscheinlich nochmal frische Beine in der 80. Minute und auch ein bisschen Stabilität für die Defensive. Bayer bekam nochmal gelb wegen Ballwegschlagen, also man merkte auch schon, das war eine hohe Intensität in dem Spiel und das waren auch, wollte sich auch wirklich so keiner von beiden so richtig mit dem Punkt zufrieden geben, was angesichts der letzten Ergebnisse und der letzten Jahre ja durchaus auch verständlich ist, dass beide die Qualität haben, um so ein Spiel noch für sich zu entscheiden. Nübel musste dann in der 83. Minute gegen Adeyemi parieren, da wurde es schon nochmal brenzlig und dann in der 89. Minute stand es 3:2 für den BVB. Stiller spielt vorne einen Fehlpass, der nicht ankommt. Und dann ist Adeyemi auf und davon. Besonders schön fand ich die Superman-Einlage von Finn Jeltsch, für die er wahrscheinlich mit Gelb runtergeflogen wäre, wenn er Adeyemi hätte zu fassen bekommen. Aber Adeyemi ist einfach weitergerannt, hat ihn dann noch so einen halben Meter mitgeschleift und war dann einfach weg. legt dann rüber auf Bayer. Bayer spielt ihn vor dem Tor frei, Adeyemi macht ihn rein. Adeyemi stellt sich auf den Zaun, lässt sich zurecht feiern, weil das war eine richtig starke Einzelaktion. Aber aus VfB-Sicht ist es natürlich so, Yannick, dass mir so ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, dass man in der 89. Minute in Dortmund jegliche Restverteidigung sausen lässt und sich so auskontern lässt. Ja, so ein Fehlpass kann passieren, aber dass dann Adeyemi, und ja, er ist schnell, aber dass du dann so einen Konter einfängst in so einer Situation, fand ich schon ganz schön leichtsinnig. Wie fandest du das Tor, das Gegentor?
Ja, du hast eigentlich schon das Wesentliche genannt, nämlich die fehlende Absicherung. Es steht zu dem Zeitpunkt 2-2. Du nimmst, also der Punkt ist ja dann auch letztendlich für den VfB okay gewesen, oder wäre auch zu diesem Zeitpunkt in Ordnung gewesen. Ja. Und dementsprechend, ja, kann ich es auch nicht verstehen, so wie du, dass da, vor allem wenn man weiß, da ist ein Adeyemi auf dem Platz, der frisch von der Bank kommt und der zu den schnellsten Spielern in der Liga gehört, also der einen brutalen Antritt hat, und wir haben es ja dann auch einfach alle im Stadion gesehen, beziehungsweise die, wo im Stadion waren und auch vorm Fernseher. Es war einfach absehbar. Du hast gesehen, wo der da losgestartet ist, dass das in die Hose geht. Und ja, Jeltsch, das war sehr amüsant. Kann man jetzt auch im Nachgang drüber lachen, aber wenn halt Adeyemi da fällt, dann fliegt Jeltsch runter. Rot, und dann ist halt auch die Frage, was dann noch so passiert in dem Spiel. So gesehen, klar, macht Adeyemi richtig stark, überlegter Abschluss mit seiner Geschwindigkeit. Das ist einfach eine Waffe. Und ja, da hast du auch gemerkt, da ist viel von ihm abgefallen. Natürlich auch mit den Geschichten rund um seine, ja, ich nenne es jetzt mal Vorlieben in Sachen Mystery Box. Aber nee, das hast du ja schon gemerkt. Das ist ihm ja schon, also ich glaube, das hatte damit schon auch was zu tun. Und du hast auch, ich fand es sehr erstaunlich, am Fernseher hatte ich den Eindruck, wo er eingewechselt wurde, war die Reaktion sehr verhalten vom Dortmunder Publikum, weiß er, kann aber auch sein, dass ich mich da getäuscht habe. So gesehen, ja, für mich war es dann eigentlich so, dass ich gedacht habe, okay, typisch, war ja klar, dass sowas jetzt passiert. Darf in der Form natürlich nicht fallen. Ich glaube, das wird Sebastian Hoeneß auch nochmal in der einen oder anderen Videoanalyse zur Sprache kommen lassen, weil so naiv darfst du nicht agieren. Und klar, dir fliegt dein eigener Angriff um die Ohren, aber das darf nicht sein. Das von Ange Stiller, das kann passieren. Das ist so. Da wollte er den irgendwie reinchippen. Aber dass dann da hinten keiner mehr steht, gefühlt, also, nee, kann ich nicht nachvollziehen und muss auf jeden Fall auch nochmal im Nachgang besprochen werden, weil das kann halt auch wirklich gegen andere Gegner massiv in die Hose gehen.
Ja, auf jeden Fall. Nick, war für dich das Spiel mit diesem Tor auch schon entschieden, so wie Yannick?
Nein. Also ich habe schon in den letzten Jahrzehnten als Fußballfan schon einiges in der Hinsicht auch mitgekriegt. Und ja, das Spiel ist aus, wenn er Schiedsrichter pfeift, ja. Blöder Spruch, aber
keine Sorge, ja, wir haben keinen Phrasenschwein
hier. Ich glaube, es war 90. Minute, oder? Also noch nicht
Nachspielzeit.
Und da, ja klar, natürlich, da freust du dich erstmal, klar. Super Zeitpunkt und alles. Und dann Adeyemi, wie er es gemacht hat, ohne das jetzt bewerten zu wollen, was er gemacht hat, die ganze Geschichte, Mystery Box und so weiter, hat es mich natürlich gefreut, dass er sich da sozusagen mit dem Tor so ein bisschen belohnt hat oder ja, sich da ein bisschen das von der Seele geschossen hat, was da vielleicht lastete. Und ja, auch super gemacht. Ich meine, er hätte auch hinfallen können, und es hat er aber zum Glück nicht gemacht, als da sich, Jeltsch? Ja, an den Rand gehängt hat und versucht hat zumindest. Und er hatte diesen Willen, weiterzulaufen und das Tor zu machen. Ja, dann hat es mich fast ein bisschen gewundert, dass Bayer nicht selber geschossen hat, aber im Nachhinein auf jeden Fall die richtige Entscheidung, nochmal in die Mitte zu geben. Adeyemi war da ja nicht mehr ganz allein, aber er ist zum Glück als erstes an den Ball gekommen. Und ja, also natürlich ein super den Fehler vom VfB ausgenutzt. Und ja, das ist nämlich, das machen ja viele andere Spieler von BVB, hätten das nicht gemacht, aber Adeyemi mit seiner Geschwindigkeit, der kam da halt gerade richtig. Genau.
Ja. Ja, und auch ich hatte da nicht mehr so wahnsinnig viel Hoffnung, aber es sollte doch noch eine letzte Wendung in diesem Spiel geben. Führig dribbelt sich in der 91. Minute nach vorne, legt dann den Ball zentral auf Undav und der stellt nach eigener Aussage Weltklasse den Arsch rein und schiebt den Ball dann neben dem linken Pfosten ein, trifft zum 3:3. Und ich, das muss ich auch sagen, also das war einfach technisch super gemacht. Also das ist auch so, das ist so ein richtiges Undav-Tor. Arsch raus und dann die Qualität im Abschluss nutzen. Andreas, wie war deine Reaktion auf das 3:3?
Es wird sich.
Du musst ja immer noch leise sein, nehme ich an, ne?
Ja, das war. ich habe wieder ein Kissen geschrien. Also, ja, es war sehr krass. Ich dachte erstmal, der wäre da daneben. Mhm. Weil der Ball so komisch gekurbelt ist. Das sah so aus, wie als wäre am Außennetz, weißt du? Mhm. Aber klasse gemacht, schöner Schuss, schön platziert, da hat Kobel keine Chance gehabt. Und ja, Wahnsinn, das ist so typisch BVB, VfB-Wahnsinn, wie vor 3 Jahren. Und da dachte ich mir so am Ende so, ja, natürlich musste das noch passieren. Ich hätte jetzt auch noch erwartet, dass jetzt noch jeweils noch ein viertes fällt oder so. Mhm. Also ich glaube, ich hätte echt Geld darauf gewettet, dass noch ein viertes fällt auf irgendeiner Seite. Weil es war jetzt auch nur die 91. Minute.
Mm, aber, es gab, ja, glaube ich, 7 Minuten Nachspielzeit auch, ne?
Ja, deswegen, es wurden, glaube ich, sogar 98 danach gespielt. Mm. Wegen dem Tor war ja noch ein bisschen länger. Aber es hat mich sehr gefreut, auch für Undav. Vor allem, wir haben jetzt so diskutiert nach der Demirovic-Verletzung, wer ersetzt ihn jetzt? Und ja, Undav ist seitdem das in Topform und ich glaube, wir brauchen keinen weiteren Stürmer, weil das ist echt, also ja, in meiner Meinung nach, das ist ja schon, wenn Demirovic zurückkommt, muss er sich, glaube ich, erstmal den Platz wieder verdienen, ganz ehrlich.
Ja, ja, oder wir rotieren ein bisschen, weil wir so, ja, schon so unglaublich weit noch kommen in allen Wettbewerben. Ja, nee, also genau diese Diskussion, ich meine, wir haben letzte Saison auch viel über Undav diskutiert, weil er einfach nicht die, also vielleicht hat er die Leistung gebracht, aber ja, hat auf jeden Fall nicht die Zahlen gebracht, die du von jemandem erwartest, für den du echt einen Arsch voll Geld ausgegeben hast. Und ich hatte es ja vorhin schon beim 1-0 oder beim 2:1 gesagt, dass jetzt zahlt er das halt wieder zurück. Yannick, hast du alle seine Torjubel verstanden? Also irgendwie, wo er dann so ein weihnachtliches Gesicht gemacht hat und das VfB-Wappen gestreichelt hat. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das eine tiefere Bedeutung hatte. Aber so seine, er nimmt es ja ein bisschen mit Humor, aber ein bisschen pisst es ihn, glaube ich, auch an. Ich glaube, er liest auch ein bisschen zu viel auf Social Media, habe ich das Gefühl. Aber ihm scheint diese Kritik ja schon, und die kam jetzt nicht nur von den Twitter-Experten, sondern die kam ja durchaus auch aus etablierten Medien, diese ganzen Diskussionen, das scheint ihn schon, das haben wir ja schon mal mitbekommen, das scheint ihn schon immer noch zu bewegen. Ansonsten hätte er, glaube ich, nicht so reagiert auf seinen Dreierpack, oder?
Ja, richtig. Also ich glaube, es ist ähnlich wie bei Adeyemi auch. Da ist viel von ihm abgefallen an diesem Tag. Und die ganzen Diskussionen, klar, die Jungs sind Profis, die sind natürlich auch einiges gewöhnt. Aber am Ende des Tages sind es auch nur Menschen. Und wenn du halt ständig über dich lesen musst, wie schlecht du eigentlich bist und du sollst doch mal weniger Döner essen und du bist
doch eh zu viel. Das ist nochmal was Besonderes.
Ja, ja. Und solche Sachen standen ja dann auch teilweise zur Debatte in Berichten. Also von daher, ja, wer Undav kennt, der weiß natürlich auch, was er für ein Typ ist. Also weil macht er ja auch noch diesen kurdischen Tanz da um die BVB-Eckfahne herum. Also das ist dann natürlich auch nochmal so ein Zeichen, wo er einfach auch nochmal seine Identität und seine Herkunft, glaube ich...
ist das mit den Händen hinterm Rücken oder was?
Ja, ja, genau, das ist ein kurdischer
Volk. Ich dachte, das hätte Gerassi vor 2 Jahren zuerst gemacht und dann hätte Undav das nachgemacht.
Nee, das haben die beiden zusammen gemacht tatsächlich. Okay. Aber das ist wohl, habe ich mir sagen lassen, ein kurdischer Volkstanz,
okay,
der wohl sehr populär ist und der auch so ein bisschen, kann man auch im Internet googeln, wenn man da
Interesse hat. Okay, muss ich mal machen, ja, danke.
Wird immer in so großen Gruppen getanzt, ich weiß aber leider nicht den genauen Begriff. Und ja, der Rest ist dann halt einfach, das ist halt Undav, wie er lebt und lebt. Er ist ein emotionaler Typ. Man hat es dann auch in den Interviews nach dem Spiel gemerkt, egal ob bei The Zone oder bei Sky. Mittlerweile müssen die Jungs sich ja dann bei 2 Anbietern hinstellen und nochmal alles. Und
bei ESPN habe ich auch noch gesehen.
Ja, und bei ESPN auch. Dann noch ARD Sportschau. du hast gemerkt, dass da viel von ihm abgefallen ist. Er hat es ja auch gesagt, er ist da ja auch sehr reflektiert. Er hat gesagt, heute bin ich der Held, so sinngemäß. Und das genieße ich jetzt auch. Und ja, das mit dem Wappen macht er ja auch immer gerne. Ja. Das ist halt auch dann wieder so, ich bin kein Fan von diesen Wappenküssen etc. pp. Bei ihm ist es aber für mich so eine Art emotionaler Ausdruck, glaube ich, wo er dann einfach sagen möchte, hey, das habe ich jetzt für euch gemacht, das hier gehöre ich auch ein Stück weit her und ich bin jetzt Teil dieser Gruppe und ich gebe alles für den Verein. Also er ist, egal was man jetzt vom VfB hält, aber ich glaube, über die Grenzen hinweg findet man ihn in Fußball-Deutschland als sehr authentischen Typ, vielleicht mit einem der authentischsten, der aktuell im Fußball-Business unterwegs ist in Deutschland. Und ja, das sieht man dann eben auch an diesen Jubel-Arien, sage ich mal. Also, ja, ja, hat mich sehr für ihn gefreut und das, man nimmt's ihm einfach ab. Also, das ist einfach, glaube ich, dann auch dieses Geheimnis. Und wir können einfach froh sein als VfB, dass wir so einen Charakter bei uns in der Mannschaft haben, weil eins ist auch klar, auch wenn es letztes Jahr nicht bei ihm lief, er hat eigentlich immer auch alles gegeben. Auch wenn ihm das oft abgesprochen worden ist, manchmal war auch seine Körpersprache schlecht, aber ich zumindest hatte nie den Eindruck, dass er jetzt gar keinen Bock mehr hätte, hier zu spielen. Du hast immer gemerkt, er will, er versucht, er kämpft. Und die Tore, ich musste unweigerlich bei dem 3-3 an Gerd Müller denken, wo ich es dann in der Zeitlupe gesehen habe. Das ist so, wenn man so alte Aufnahmen von Gerd Müller sieht, der hat es schon in den 70ern so gemacht. Und ich glaube, Patrick Helmes war es bei Sky, der ist mittlerweile Experte bei Sky. Der hat dann auch gesagt, das kannst du nicht lernen. Das ist, entweder du kannst es, du hast diese unorthodoxen Moves drauf oder halt nicht. Und deswegen, ich bin einfach nur froh, dass wir ihn haben. Für mich gibt's da eigentlich auch keine Stürmerdiskussion. Klar, für die Breite, warum nicht noch einen dritten Mann holen? Aber ich glaube, wir sind mit Undav und Demirovic gut aufgestellt und man kann auch beide zusammenspielen lassen. Das hat auch schon mal in der Vergangenheit funktioniert. Darf man nicht vergessen.
Ja, dann gab es noch zwei Wechsel. Karasor für Stiller und Wagnermann für Liebling beim VfB. Beim BVB kam noch Fabio Silva rein für Maxi Bayer. Riasson dann mit einer Chance noch in der 96. Minute, die aber vorbeiging. Und dann stand das 3-3 fest. Unsere Hörerinnen und Hörer haben interessante Kommentare dagelassen. Erik schreibt, ohne Dennis wäre hier gar nichts los. Der Endgame 1893 schreibt bei Instagram von einem geilen Comeback unseres VfB. Der Elder Musaev lobt den Kampfreis der Mannschaft, da kriegt man Gänsehaut. Und der FW 1893 hat Heidi umgetitelt und singt Undav, Undav, deine Welt sind die Tore. Genau, greift auch nochmal diese Stürmerdiskussion auf, ein enorm wichtiger Punkt. Der Spielverlauf wertet ihn deutlich auf, zweimal zurückgekommen, dann auch noch nach dem Rückstand kurzer Schluss. Der Chris schreibt, wir sind Undav. Der Dominik Kranz hat geschrieben, Verein für Bluthochdruck. Und die Thea schreibt bei Facebook, Wahnsinn. Nick, unterm Strich, findest du, war es ein verdientes Unentschieden oder hättest du die drei Punkte eher bei einer von beiden Mannschaften gesehen?
Nö, es war verdient. Also, wenn man das Spiel zusammennimmt, dann hatte der VfB ja auch genügend Chancen. Hatte auch von den Spielanteilen her, war es ja doch recht ausgeglichen. Der VfB hatte ja mindestens so viel vom Spiel wie Dortmund. Aber natürlich so, das ist natürlich der Zeitpunkt, ne? Wenn man in der 89. das 3-2 macht und dann eben noch zulässt, dass dann in der Nachspielzeit noch das 3-3 fällt, obwohl man eigentlich natürlich gerade beim VfB gewarnt sein müsste, dann ist das natürlich schon bitter. Ich meine, die Szene selber, da, das ist natürlich auch wieder klasse gemacht von Undav dann natürlich. Da würde ich tatsächlich am meisten dem Stürmer das Tor zurechnen und am wenigsten unsere Abwehr, weil ja, der Ball war recht lange unterwegs, fand ich. Kobel hat dann nicht mehr reagiert, aber eigentlich einfach gut gemacht. Und ja, was will man da noch mehr sagen? Der Undav hat den Punkt gewonnen natürlich für den VfB hier und ja, der war auch gerecht, meiner Meinung nach.
Ja, ich denke, da können wir uns anschließen. Ich fand es auch, es war ein interessantes Spiel, es wuchte hin und her, auf jeden Fall von zwei Mannschaften, die insgesamt, denke ich, auf Augenhöhe auch sind, der auch tabellarisch jetzt genau weiterhin nebeneinander rangieren.
Punktgleich.
Ja, genau. Der VfB, fand ich, hat sich nach dem Leipzig-Spiel noch mal ein bisschen gesteigert. Gut, vielleicht kann man auch sagen, dass Leipzig vielleicht gerade sowohl dem BVB als auch dem VfB, was die Effektivität angeht, ein bisschen die Nase ein bisschen voraus hat. Sind ja jetzt auch erster Bayern-Verfolger. Ja, über Undorf haben wir eigentlich schon so viel geredet. Da können wir noch stundenlang reden. Aber ich glaube, der Lobhudelei, der angemessene, war es genug. Nick, was mich noch interessiert, in Dortmund, wie ist denn die Stimmung so aktuell? Weil ich lese viel auf Twitter mit und da hat man das Gefühl, die Hälfte möchte Kovac eigentlich schon wieder loswerden. Eigentlich steht er ja, so wie wir, eigentlich ganz passabel da in der Liga. In der Champions League ist vielleicht von dem 1-4 gegen Man City abgesehen auch nicht so schlecht. Wie ist da so die Stimmungslage gerade beim BVB?
Da muss man natürlich wieder sagen, dass Social Media natürlich noch mal viel extremer ist als die allgemeine Fanmeinung, denke ich mal. Aber es war schon so der Tenor, glaube ich, in den letzten Wochen, dass es spielerisch nicht mehr so war, wie man sich es erhofft hatte. Wie schon vorher gesagt, Kovac hat erstmal, als er gekommen ist, die Defensive abgesichert. Und da hat man natürlich gehofft, dass er jetzt auch in der Offensive Mittel und Wege findet, dass wir auch wieder überzeugenden, guten Fußball auch konstant spielen können. Und das hat gegen die Großen eben noch nicht so geklappt. Und es gab eben auch oft diese Ergebnisse, auch mit späten Toren, zum Beispiel gegen Köln, wo man dann halt relativ glücklich gewonnen hat. Und da wird schon noch mehr erwartet. Gerade in solchen Spielen jetzt auch, dass man mal die wichtigen Punkte holt. Und jetzt ist man wieder Vierter. Und das war man, ja, das ist keine wirkliche Steigerung. Und natürlich kann auch viel passieren. Aber es müssen jetzt halt auch mal wieder Erfolge kommen, dass man entweder höher in der Tabelle letztendlich steht oder natürlich die große Hoffnung mal auf den Pokal wieder. Und das ist jetzt alles noch nicht so abzusehen. Also im Moment ist man halt mit der spielerischen Leistung über 90 Minuten nicht ganz zufrieden. Und das mit Kovac raus, das werden wahrscheinlich irgendwelche Stimmen in den sozialen Medien vielleicht schon wieder fordern. Aber das ist, glaube ich, kein Thema zum jetzigen Zeitpunkt für weder natürlich für die Vereinsführung noch für die etwas reflektierteren Fans.
Ja, nee, das denke ich mir auch. Und ich meine, letzten Endes ist es ja bei uns, also wir merken es ja auch, nur ich glaube, bei uns ist die Anspruchshaltung und die Erwartung, glaube ich, will noch nicht mehr von Anspruchshaltung reden, aber die Erwartung eine andere. Ja, also wir erwarten natürlich, dass wir dann halt alles unterhalb von Platz 5, 6 schlagen, so ungefähr. Oder also das ist zumindest das, was wir machen müssen, wenn wir wieder Europapokal spielen wollen. Und solche Spiele wie gegen Leipzig, wie in Dortmund, wie jetzt auch gegen die Bayern in 2 Wochen. Das ist dann, wenn wir da gewinnen, ist krass, wenn wir da unentschieden spielen, dann haben wir unseren Job getan, glaube ich, also Janik Nick zustimmt. Und wenn wir verlieren, dann ist das zwar ärgerlich und wir müssen uns halt woanders die Punkte holen. Aber auch in der aktuellen Situation habe ich das Gefühl, damit können wir, glaube ich, auch mal zur aktuellen Lage nach dem 11. Spieltag überleiten. Andreas, habe ich das Gefühl, dass der VfB auch mit so einem 3-3 in Dortmund und auch nach den Ergebnissen vorher gegen Mainz und gegen Augsburg eigentlich voll im Soll ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben zwar einen Platz verloren, ich glaube Leverkusen ist an uns vorbeigezogen, aber ein Punkt in Dortmund ist immer ein Punktgewinn für uns. Deswegen können wir da schon froh drüber sein und weiter optimistisch sein. Das Programm jetzt bis zu Weihnachten wird straff, mit noch weiteren 7 Spielen, glaube ich. Deswegen müssen wir so viel mitnehmen, was geht und hoffen, dass in Frankfurt und in Dortmund, Leverkusen vielleicht auch ein bisschen die Kraft ausgeht.
Frankfurt steht ja noch hinter uns, aber.
Ja, aber ein Schlagdistanz, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ja,
und genau. Hoffenheim auch, das hat mich echt gewundert. Oh,
hör mal auf, ey.
Leider.
Ja. Wir blicken mal auf die Tabelle nach dem 11. Spieltag, beziehungsweise auf die Lage des VfB. Wir sind jetzt Fünfter mit 22 Punkten. Das erste Unentschieden in dieser Saison, 20-15 Tore, 3 Punkte jetzt hinter Leipzig, 1 Punkt hinter Leverkusen und punktgleich eben mit dem BVB. Und jetzt folgen noch 3 weitere Auswärtsspiele, bevor wir zu Hause gegen die Bayern spielen dürfen. Yay. In Deventer am Donnerstag, in Hamburg am Sonntag und dann nächste Woche Mittwoch beim VfB Bochum im Pokal. Und wir blicken mal auf die Go Ahead Eagles aus Deventer. Die sind aktuell 12. der Eredivisie mit 16 Punkten aus 13 Spielen. 4 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, 21-22 Tore. Haben am Wochenende beim Tabellenletzten Herakles Almelo 2-4 verloren. Das ist der Verein, zu dem Mosankoma ausgeliehen war, wenn ich mich richtig erinnere. Haben 11 Punkte von ihr 16 daheim geholt, nur 5 auswärts. Sind also nicht unbedingt eine auswärtsstarke Mannschaft. Wir spielen dummerweise in Deventer. Wieland Smith ist mit 5 Tore der beste Scorer in der Liga. In Europa hatte 2 Tore in 4 Spielen geschossen, beide bei einem 2-0-Sieg gegen bei Panathinaikos. Matis Suray hat auch 4 Tore in der Liga geschossen, 1 international. In der Europa League sind sie Tabellennachbar des VfB, haben auch 2 Siege, 2 Niederlagen. Die Niederlagen waren ein 0-1 gegen Bukarest zu Hause und ein 0-2, glaube ich, in Salzburg. Die Siege waren, das schon angesprochen, 2-0 gegen Panathinaikos und ein 2-1 gegen Aston Villa zu Hause, was natürlich für viel Aufsehen gesorgt hat. Und was natürlich auch noch hinzukommt zu dem Ganzen, das Stadion ist sehr klein, fast nur 10.000 Zuschauer. Der VfB hat ganze 500 Gästekarten bekommen. Ich werde mit dank meiner Auswärtsdauerkarte vor Ort sein bin gespannt. Da werden wir auf jeden Fall jeden brauchen in dem Gästeblock. Da kann sich keiner eine Auszeit gönnen bei 500 Leuten, glaube ich. Also vielleicht nochmal kurz zur ganzen Fan-Thematik, was halt nervt. Also ich habe mir das mal angeschaut, es gibt einen Fan-Treffpunkt, eine Brauerei. Parken musst du aber woanders, dann wirst du mit Shuttlebussen vom Parkplatz zur Brauerei geschuttelt. Ja. Dann ist da die Fanzone, da darfst du dann das Voucher, ich kann das mal kurz, wir machen ja heute ohne Kamera, aber hier das Voucher darfst du dann gegen ein Ticket einlösen und dann wirst du mit Shuttlebussen die 1,6 Kilometer, die du auch in 20 Minuten zu Fuß gelaufen wärst, zum Stadion geschuttelt. Also keine Ahnung, die Winter ist jetzt, glaube ich, die haben letzte Saison ein Quali-Spiel gehabt in der Conference League, die haben noch kaum international gespielt, warum da die gleichen wilden Maßnahmen angewandt werden, wie wenn wir in Turin spielen oder in Istanbul oder wahrscheinlich auch in Rom wird es ja dann genauso laufen, erschließt sich mir nicht so ganz. Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, was 500 Gästefans da ausrichten sollen in der Stadt. Also, weißt du, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, so wie mit Rotterdam, wenn da 3000 Rotterdam-Fans nach Stuttgart kommen, ist es nochmal was anderes. Aber was willst du, also was sollen 500 Gästefans in dieser Stadt schon anrichten? Naja, wir haben auf jeden Fall auch ein Innenstadtverbot, es ist alles sehr viel, sehr repressiv. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Weil Deventer war so eine Auswärtsfahrt, auf die ich mich echt gefreut hatte, weil es halt mal was anderes ist und halt auch nicht diese Riesenstadt. Nichtsdestotrotz, wenn wir da gewinnen, stünden wir bei 9 Punkten. Deventer natürlich auch. Janik, wir haben gegen den Tabellenführer, den damaligen der Eredivisie, gewonnen. Heißt das, wir gewinnen auch beim Tabellenzwölften? Reicht unsere Qualität für diesen Gegner?
Also die Qualität, würde ich sagen, ja, die reicht, aber wir haben es gesehen, das habe ich auch in Basel eigentlich gedacht und es ging in die Hose und ja, man darf auf gar keinen Fall diese Mannschaft unterschätzen, ist natürlich so ein bisschen die große Unbekannte, wahrscheinlich neben Tel Aviv von unseren Gegnern. Du musst einfach von Anfang an da sein. Ich habe da auch das Vertrauen, dass Sebastian Hoeneß die Mannschaft gut einstellt. Du hast es angesprochen, ist ein kleiner Hexenkessel da, so enges Stadion, sehr eklig könnte es auch werden, kann ich mir vorstellen. Auch was man so über die Truppe liest, die spielen auch sehr körperbetont wohl, also da müssen sich die Jungs schon auf was gefasst machen. Aber unterm Strich sage ich, wenn die Mannschaft es schafft, ihre Qualität auf den Platz zu bringen, es ist dann eben halt doch nicht so stimmungsvoll wie in Basel oder gar in Istanbul. Und dann müsste das eigentlich schon funktionieren, dass man da mit 3 Punkten wieder nach Hause fährt. Aber wie gesagt, man sollte gewarnt sein. Die haben auch Aston Villa zu Hause geschlagen. Auch durchweg überzeugend. Klar, knappes Ergebnis, aber Aston Villa ist jetzt auch keine Laufkundschaft.
Nö, die sind, glaube ich, eine der Mannschaften, die sich aus Chancen ausrechnen auf den Titel in der Oberliga.
Genau, also, ja. Würde ich auch auf jeden Fall mal zum erweiterten Favoritenkreis in dem Wettbewerb zählen. Dementsprechend, ja, ich denke, die Antennen sind geschärft und sind sensibel eingestellt für das Spiel am Donnerstag. Du und 499 andere VfBler, ihr müsst halt Vollgas auf den Rängen geben, du hast es schon gesagt. Es gibt keine Ausreden an diesem Abend und dann sollten wir das Ding eigentlich schon nach Hause schaukeln aus meiner Sicht. Und es wäre natürlich dann auch ein Riesenschritt in Richtung Weiterkommen in diesem Wettbewerb, zumindest auch in Sachen Playoffs beziehungsweise vielleicht dann auch K.O.-Phase. Muss man sehen, ist man ja auch ein bisschen abhängig von den anderen Ergebnissen, aber dann hat man noch ein Heimspiel gegen Tel Aviv, wo man dann auch unter normalen Umständen erfolgreich vom Platz gehen kann und dementsprechend, ja, sollte das eigentlich aus meiner Sicht funktionieren, aber wie gesagt, wir wurden schon des Öfteren auch in dieser Saison eines Besseren belehrt. Deswegen versuche ich mich jetzt auch an der Stelle etwas zurückzuhalten und freue mich einfach auf das Spiel, was es so noch nie gab und wahrscheinlich auch erstmal dann wahrscheinlich nie wieder geben wird. Und dementsprechend wird es spannend auf jeden Fall.
Ja, war der erste Titel für Deventer auch in paar 90 Jahren. Seit paar 90 Jahren.
Mit dem ehemaligen Wolfsburg-Trainer Paul Simon.
Ja, genau, der jetzt auch schon wieder Geschichte ist. Der jetzt
auch schon wieder weg ist, ja. Genau.
Ja, ja, also auf dem Papier musst du das gewinnen. Also wenn du Feyenoord geschlagen hast, dann musst du die Go-Ahead Eagles schlagen. Und die haben auch, wie ich immer geguckt, da ist das kein Spieler, so wie bei Basel, wo du sagst, Granit Xhaka. Shaqiri spielt bei Sunderland. Ja, genau. Shaqiri, das ist für mich irgendwie der gleiche Spieler. Shaqiri und Marvin Hitzer im Tor. Du hast, glaube ich, nicht so den krassen Unterschiedsspieler. Du hast da, glaube ich, wahrscheinlich ein starkes Kollektiv bei denen. Und ja, was dir halt nicht passieren darf, ist so ein Elfmeter in der 10. Minute gegen uns. Ja. Dann wird's, glaube ich, richtig eklig.
Und, also ich habe das Spiel gegen Panathinaikos gesehen und es war auch mehr Glück als Verstand. Hätte Panathinaikos das gewinnen müssen und dann zwei dämliche Gegentore kassiert.
Ja, sollten wir möglichst vermeiden.
Ja.
Und dann geht's am Sonntag direkt weiter. Ich glaube, der VfB kommt zwischendurch nicht mal nach Hause, nachdem sie in der Länderspielpause, glaube ich, eine ganze Woche frei hatten. Geht's dann direkt weiter nach Hamburg. Der HSV ist aktuell 14. mit 9 Punkten, 2 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen schon, 9-17 Tore, endlich wieder aufgestiegen. Ich glaube, es war auch mal auch wieder an der Zeit. Haben nur gegen Heidenheim und gegen Mainz gewonnen bisher, beides mal zu Hause. Sind in Köln untergegangen 1-4, haben in Augsburg verloren am Wochenende und haben in Dortmund spät den Ausgleich gemacht. Nick, was kannst du uns zum neuen HSV in der ersten Liga sagen, aus Dortmunder Sicht? Hast du das Spiel gesehen? Worauf müssen wir da aufpassen beim HSV?
Das HSV-Spiel habe ich nicht gesehen, aber ja, nee, also da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen, weil das habe ich nicht gesehen. Ich hab die Zusammenfassung gesehen, aber ja, nee, da kann ich euch nicht weiterhelfen, okay. Sorry.
Alles klar, kein Problem. Aber man sollte auf jeden Fall gewarnt sein vom HSV. Man sollte sie nicht unterschätzen, aber sollte man in dieser Saison niemanden. Bester Torschütze ist Ryan Philipp mit 3 Treffern, der im Sommer aus Braunschweig kam. Der HSV hat zusammen mit St. Pauli die zweitwenigsten Tore in dieser Saison geschossen, was auch bei uns nicht heißen muss. Ich glaube, wir hatten schon ein, zwei Mannschaften, die auch die wenigsten Tore hatten und dann gegen uns ausgerechnet getroffen haben. Nur Heidenheim hat nochmal weniger getroffen. Gleichzeitig hat der HSV aber die zweitmeisten Schüsse, was jetzt nicht unbedingt für eine sehr hohe Effizienz vom Tor spricht. Das könnte vielleicht ein Vorteil für uns sein. Auf der anderen Seite hat Heuer Fernandes schon 3-0 gespielt. Alex Schnübel 4-mal, also defensiv sind sie nicht so schlecht, wie man es vielleicht von einem Aufsteiger erwarten könnte, haben mit Union die wenigsten Gegentore in der unteren Tabellenhälfte kassiert. Sind bei dem Ballbesitz und bei der Passquote im Mittelfeld, was ich jetzt für einen Aufsteiger, also nicht gewöhnlich finde. Normalerweise findest du Aufsteiger dann eher im unteren Drittel bei so Werten. Die haben die zweitmeisten Flanken der Liga, die drittmeisten Fouls, das ist dann das wenig überraschend. Die laufen die wenigsten Kilometer und haben die wenigsten intensiven Läufe. Das passt natürlich mit einem etwas ballorientierteren Spielstil zusammen, aber auch ungewöhnlich eher für einen Aufsteiger, der häufiger mal der Außenseiter ist. Es ist das insgesamt 105. Aufeinandertreffen der beiden Vereine in der Bundesliga, also ein großes Traditionsduell, wie er es schon am vergangenen Wochenende in Dortmund, das letzte Spiel im Volkspark, daran erinnern wir uns, glaube ich, alle noch, das war das Relegationsrückspiel, das letzte Ligaspiel in Hamburg, an das erinnern wir uns sehr ungerne. Es war nicht kein Bundesligaspiel, es war ein Zweitligaspiel, das war das 2-6, kurz bevor wir sie dann aus dem Pokal geschmissen haben. Ein Rückspiel ging dann 3-2 aus für den VfB auch. Und das letzte Bundesligaspiel ist schon sehr lang her, im März 2018 gab es dann 1-1, für den VfB traf damals Daniel Ginczek, auch ehemaliger Dortmunder und mittlerweile auch ehemaliger Stuttgarter. Es ist echt lang her, also 2018 ist das einfach schon 7 Jahre her. Das letzte Mal, als wir in der Bundesliga in Hamburg gespielt haben, so lang ist das alles schon her. Genau, ich finde es schön, dass wir mal wieder im Volkspark spielen. Also ja, ich hätte mir 2023 auch was anderes gewünscht, als nach Hamburg zu müssen. Ich wäre lieber direkt drin geblieben, aber das war dann für uns die Rettung und der Startschuss für einen kometenhaften Aufstieg. Andreas, ist ein Auswärtsspiel in Hamburg ein Pflichtsieg für den VfB?
Ja gut, gegen einen Aufsteiger sollte man als Europapokalaspirant gewinnen. Hamburg ist sehr eklig, eine sehr eklige Mannschaft, die recht gut gestartet ist, jetzt ein bisschen so den Anschluss verloren hat, aber immer noch spielerisch recht gut dasteht, stabil wirkt. Was wahrscheinlich gut für uns ist, ist, dass so ein bisschen diese Aufstiegseuphorie weg ist, so dass der triste Bundesliga-Alltag geworden ist. Ja, aber 3 Punkte, also das würde ich jetzt nicht als Pflicht bezeichnen. Gerade wenn man denkt, dass das jetzt direkt nach dem Spiel im Europapokal ist, wo wir direkt hinfahren, nicht mal nach Hause fahren, plus dann noch das Spiel gegen Bochum in den Köpfen ist. Also ich schätze mal, wir werden rotieren für dieses Spiel. Da wird Hoeneß wieder die 11 Spieler rauswechseln geführt, um für Bochum zu schonen. Deswegen wäre es nicht verwundert, wenn es ein überraschend schweres Spiel für uns wird und vielleicht hier auch Punkte liegen lassen.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also gerade Aufsteiger, auch Mannschaften, die man jetzt auch lange nicht gespielt hat, die man nicht so gut kennt. Natürlich bereiten die sich vor, aber es ist halt was anderes, als wenn du, wie gesagt, wie gegen Dortmund jede Saison zweimal spielst oder halt gegen Mainz noch häufiger mit Pokalspielen und dann gegen HSV, wie du das letzte Mal vor 3 Jahren gesehen hast. Schauen wir mal. Ermin Demirovic fällt weiter aus, Yannick Keitel auch, Justin Diehl ist wohl wieder im Training, wird aber vermutlich für diese Spiele noch keine Option sein. Wir werden das dann am Mittwoch vermutlich erfahren in der Pressekonferenz für Deventer und dann irgendwie auf der Webseite fürs Wochenende. So, bevor wir noch gleich auf die anderen Mannschaften, VfB-Mannschaften gucken und die Leihspieler, kurzer zweiter Werbeblock, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify könnt ihr uns bewerten. Könnt auch Kommentare unter der Folge da lassen bei Spotify. Wenn ihr uns bei YouTube jetzt nachhört, dann könnt ihr auch da natürlich Kommentare lassen, den Daumen nach oben anklicken und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer über neue Podcast-Folgen auf dem Laufenden gehalten. So, wir kommen zu unseren anderen VfB-Mannschaften und den Leihspielern. Die VfB-Frauen gewinnen 6:0 gegen den VfB Bochum in der zweiten Bundesliga. Wir hatten es ja eingangs schon von den Frauen. Zur Pause stand es noch 0:0, bevor dann Yuka Hirano, Nicole Biller mit 2 Treffern, Maike Messmer und Dafina Recepi, die Bochumer aus dem Kunstrasenplatz, vom Kunstrasenplatz neben dem Neckarstadion schießen. Ich habe das Spiel, ich hatte am Sonntag mal die Zeit, das Spiel zu gucken. Die Mannschaft muss raus aus dieser Liga. Weil das ist klar, da gibt es Mannschaften, Meppen beispielsweise, die können mithalten mit dem VfB, aber die Bochumerinnen, die konnten einem echt leid tun. Die wurden komplett überrannt vom VfB in der zweiten Halbzeit. Kein Wunder, wenn du die österreichische Spielerin des Jahres mit Nicole Biller da drin hast. Du hast da einfach Bundesligaspielerinnen und Bochumerinnen gesehen, die haben geheult nach dem Spiel, weil die so überfahren wurden vom VfB in der zweiten Halbzeit. Gehört zum Sport dazu, aber ja, also ich glaube, das ist ja nicht das erste Ergebnis in der Größenordnung dieser Liga. Ich gehe fast auch davon aus, dass wir den Aufstieg packen, wenn wir so weitermachen, weil der Großteil der Mannschaften dieser Liga einfach, wie schon in der Regionalliga, kein Wettbewerb für den VfB sind, so krass sich das anhört, aber sind jetzt Zweiter mit 24 Punkten, 36 zu 14 Toren, 4 Punkte schon von Nicht-Aufstiegsplatz. Jetzt erstmal Länderspielpause bei den Frauen, dann geht's am Sonntag, dem 7. Dezember um 14 Uhr beim Tabellen-10. weiter, dem VfW Wolfsburg 2. Der VfB 2 hat nur 0:0 in Aue gespielt, also die zweite Herrenmannschaft. Noah Darwig knüpft an die Elfmeterschwäche der ersten Mannschaft und verschießt. Köpft den Nachschuss dann auch an die Latte. Am Ende steht 0:0 in Aue, wo es wahrscheinlich auch furchtbar kalt war, wenn ich mir überlege, wie kalt es hier schon in normalerweise wärmeren Gefilden ist. VfB ist jetzt 10. in der dritten Liga mit 22 Punkten, 21 zu 22 Toren und am Sonntag geht es dann zum Tabellen-19. Havelse und da können dann vielleicht mal wieder Punkte rausspringen. Die U19 hat spielfrei, sie spielt am 30.11. in Offenbach. gegen Offenbach, und dann in Frankfurt nach dem 6.12. Die U17 hat unter der Woche, bis in der Länderspielpause 3-2 gegen Sandhausen gewonnen und sich damit für die Hauptrunde in der Nachwuchsliga qualifiziert. Atachebi, Luca Beret und Arlen Taki mit ihren Toren für den VfB. Und dann gab es am 13. Spieltag noch ein 2-0 in Ingolstadt. Konstantinos Karangelis und Kirill Serdiuk mit den Toren für die U17. Der VfB ist jetzt Zweiter mit 31 Punkten, 2 Punkte hinter den Bayern. Könnte da vielleicht sogar noch Platz 1 erringen. Und das letzte Spiel jetzt in der Vorrunde und dann auch in diesem Kalenderjahr findet am kommenden Samstag um 13 Uhr gegen den SSV Ulm statt. Zum Abschluss noch der kurze Blick auf unsere Leihspieler. Jasinho Malanga mit Elversberg 3-2 in Karlsruhe gewonnen, was uns natürlich eine besondere Freude ist. Später Siegtreffer für die SV Elversberg. Malanga wurde in der 84. Minute eingewechselt beim Stand von 2-2. Ich glaube, er war am 3-2 nicht beteiligt, aber er stand zumindest auf dem Platz. Elversberg ist damit Dritter. Jovo Milosevic hat ganz überraschend verloren mit Partizan Belgrad. 1-3 gegen Zedec Nica Pančevo, würde ich sagen. Partizan ist jetzt überraschend auch Tabellenführer, weil Roter Stern auch verloren hat. Die haben zwar ein Spiel weniger, aber haben eben auch verloren am Wochenende. Dennis Seim hat gegen Hannover 2-0 verloren mit Paderborn. Hat durchgespielt, sah beim 1-0, glaube ich, nicht ganz so gut aus, kommt da ein bisschen wackelig raus. Passiert einen jungen Torhüter, aber Paderborn verteidigt trotzdem die Tabellenführung, weil Schalke nicht gewinnen kann gegen Münster, haben die, glaube ich, gespielt. Und Laurin Ulrich, ganz bitterer Auftritt auch für den ersten FC Magdeburg. 1-2 in Düsseldorf in der letzten Minute kassieren die Magdeburger das Tor. Was ich aber trotzdem erstaunlich finde, ist, dass Laurin Ulrich da Stammspieler ist und regelmäßig durchspielt. Also das war ja bei seinen anderen Leihstationen nicht immer der Fall. Und Magdeburg ist weiter Tabellenletzter mit 7 Punkten. Super, dann sind wir am Ende. Erstmal vielen Dank an den Nick, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du da warst. Und genau, mach doch gerne mal Werbung für soziale Netzwerke, die du spielst, oder für deinen Blog.
Ja, also mein Blog ist zu finden unter anygivenweekend.wordpress.com. Der läuft ja schon eine ganze Weile und jetzt seit einiger Zeit bin ich auch eben nicht mehr auf Twitter, sondern auf Blue Sky, auch dort als Any Given Weekend. Und genau, schaut gerne mal vorbei. Und ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich noch ein bisschen über das nicht bis zum Schluss erfreuliche Spiel reden durfte.
Ja, schön, dass du da warst. Yannick, Andreas, auch euch vielen Dank für eure Zeit.
Gerne.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder nach dem HSV-Spiel und vermutlich vor dem Pokalspiel gegen Bochum. Also bis dahin, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Servus, ciao. Tschüss.